Band ist nicht tot.
Hier ist eine völlig neue Ausgabe der völlig neuartigen retrofuturistisch-ironisch-modernen urbanen Unterhaltungsmartini mit Tradition, die fast alle Fragen vrindheitsgemäß, aber garantiert nicht zeitnah beantwortet. Hier ist die Vrindheit mit Alexandra Tobor
und Holger Klein.
Ich habe mir überhaupt kein cooles Einstiegsthema ausgedacht, um so irgendwie.
Ja komm, wir sind doch jetzt Bolleck und Lolleck Bolleck des deutschen Podcasts.
Heißt die Bolleck und Lolleck? Ich dachte immer, die hießen Lolleck und Bolleck.
Lolleck, Bolleck, Bolleck oder Lolleck, ich weiß es auch nicht mehr.
Die sind das Reihenfolge, eigentlich Polen gewesen? Ich weiß es gar nicht.
Das sind Polen gewesen, das sind wirklich. Also es gibt ja viele Sachen so aus diesem Zeichentrick-Genre, die von vielen Menschen für polnisch gehalten werden, ohne es zu sein.
Zum Beispiel war alles tschechisch.
Also Paulchen, dieser Maulwurf da.
Ach, den fand ich immer so rührend.
Ja, das ist süß.
Aus irgendeinem Grund hat er mich immer total...
Arsch.
So total traurig gemacht. Ich weiß gar nicht, warum der mich so traurig gemacht hat, aber ich fand den irgendwie
gerührt. Ja, das ist von die slawische Melancholie, die in diesem kleinen Wesen steckt. Das ist natürlich in Tschechien. Vieles andere war auch tschechisch. Aber Bolek und Lolek sind definitiv polnisch.
Luzi, der Schrecken der Straße, war auch tschechisch.
Ja, genau. Und hier Arabella.
Arabella?
Diese Prinzessin, die diesen Ring hatte und wenn sie an ihm drehte, kam sie ins Märchenland. Und sie hatte irgendwie eine Beziehung mit einem Menschen mit einem jungen Mann aus der echten Welt. Kennst du nicht?
Nee,
das war so eine ganz hübsche Frau, die sah ein bisschen aus wie die junge Diana.
Aha.
Auch diese Frisur. Und das ist ein tschechischer Serienklassiker für Kinder. Eigentlich kennt man das. Das wird auch ständig wiederholt.
Ja, aber vielleicht ein bisschen zu spät für mich. Also irgendwann hört man ja auch auf, das zu gucken.
Ja.
Woran ich mich noch erinnere, was ich super fand, waren die Besucher. Das waren diese Außerirdischen, die mit diesem Lada Niva, mit diesem Geländewagen und diesem Geländelader durch die Gegend gefahren sind. Ich hätte ja so gerne einen Lada Niva, den fand ich immer so geil, den Wagen. Hätte ich mir auch fast mal gekauft, dann habe ich gelesen, wie viel er verbraucht. Dann habe ich gedacht, nee, lass mal. Mhm. Und die haben doch immer alles missverstanden. Und immer irgendwann hat denen mal einer einen Vogel gezeigt und die dachten, das wäre ein normales irdisches Begrüßungsritual. Und dann sind sie halt immer nur rumgerannt, haben allen Leuten einen Vogel gezeigt und so. Ich weiß auch nicht mehr.
Ja.
Das war so das Letzte, woran ich mich erinnere. Und dieses ganze Märchengedöns war mir eh mal ein bisschen zu...
Spul?
Nee, also... genau, wir machen jetzt wieder... Genau, wir machen jetzt auch in unserer Generation, muss schwul wieder zum Schimpfwort werden. Zwei Jahrzehnte lang haben wir daran gearbeitet, das aus unseren Köpfen zu kriegen. Und jetzt zack, die Vrindheit fängt damit wieder an. Was soll's, komm. Das ist halt so, das ist nicht so mein Genre. Also ich komme auch mit Fantasy ja nicht so klar.
Ja?
Also Harry Potter ist ja auch nichts anderes.
Ich bin ja so froh, dass du kein Fan von Harry Potter bist, weil es these days sehr schwierig ist, jemanden zu finden, der das scheiße findet.
Also scheiße finde ich das jetzt auch nicht. Ich hab drei Bücher einfach, davon sogar gelesen, habe gedacht, okay, das war jetzt ganz lustig und was mache ich heute Nachmittag? Das sind halt Kinderbücher, so und fertig. Und ja, aber ich kann da auch nicht so drauf abgehen.
Ja, weißt du, Fantasy ist meistens scheiße, weil es nämlich, das ist ein Genre, das suggeriert, dass da wirklich so etwas wie Imagination im Spiel ist, was es aber nicht ist, weil das Fantasy-Genre ja von Klischees und Stereotypen lebt, die seit Jahrhunderten wiederholt werden. Selbst so Fantasy-Sachen, die sich irgendwie innovativ nennen, haben doch immer dieselben reaktionären Rollenbilder drin zum Beispiel und so weiter.
Krieg der Sterne ist ja letztlich, das ist ja der Klassiker des reaktionären Rollenbildes.
Ja, ja.
Obwohl, naja, die Prinzessin ist ja dann doch stark. Und obwohl, nee, am Ende liegt sie auch wieder in den Armen von Han Solo. Von daher. Ja.
Quasi stark. Aber ich finde, dass gerade die tschechischen Kinderserien eine fantastische Qualität hatten im eigentlichen Sinne. Allein schon dadurch, dass es nie irgendwie in einem komischen Mittelalter oder so spielte, sondern dass es meistens zwei Welten gab, die heutige Welt, in der wir leben, und eine Märchenwelt, die parallel dazu existiert, und diese Welten vermischten sich.
Ja, stimmt.
Und der eine ging in die eine Welt und der andere in die andere und so, und dann wurden irgendwie so gemeinsame so Gemeinsamkeiten dort.
Tja, mir fällt das Wort auch nicht ein.
Ja, also
Dingsen, gedingst.
Mit Silberfäden wurde das alles so zusammengewoben und das ist etwas, was ich sehr schätze. Und übrigens bei Arabella, in dieser Serie, die irgendwie aus mehreren Spielfilmen besteht, hat es mich einfach fertig gemacht. Da war eine Szene, da waren halt Zwerge in so einer Ostblock-Siedlung drin,
ja,
und haben sich selber die Toilette runtergespült.
Warum haben die das denn gemacht? Weil sie zum Spaß oder haben sie es nicht verstanden gehabt, die armen
Zwerge? Die haben es einfach nicht gecheckt. Die wussten nicht, also das waren Märchenfiguren und die waren plötzlich in der Welt der Menschen. Und da waren diese Neuerungen, wie zum Beispiel ein Wasserklosett. Und sie wussten nicht, was sie damit machen sollten. Und einer hat reingeschaut, der andere hat an der Spüle gezogen und schon ging es nach unten, die Wasserrutsche hinab. Also das war wirklich sehr lustig. Und all solche absurden Situationen, die findet man in tschechischen Märchenfilmen.
Vielleicht doch nochmal reingucken, ne? Die gibt's bestimmt. Ja, also ich hab einiges davon habe ich in voller Länge schon mal auf YouTube gefunden.
Ja.
Also es waren ja immer so diese Weihnachtsvierteiler auch und sowas, ne? Die ja, kamen genau. Immer so um die Weihnachtszeit rum, ja. Nee, aber ich fand Luzi, der Schrecken der Straße, fand ich sehr geil. Also weil ich fand auch Pumuckl geil. Also weißt du, so kleine Scheiße, die ganze Zeit nur rumnerven. Pumuckl, wahrscheinlich, weil ich selber so einer bin.
Das ist so ein Schreihals, dieser Pumuckl.
Super, ne?
Und was der für Füße hat. Ich finde, für diese Fußform sollte es einen eigenen Begriff geben.
Pumuckl.
Irgendwie Stullenfuß oder sowas.
Pumuckl-Fuß oder nicht. Also, ja, den fand ich super. Aber den fand ich auch schon super. Da gab es den, ich weiß gar nicht, den hatte ich schon, ich glaube, als Schallplatte hatte ich den schon. Was dann so die Pumuckls Abenteuer auf Schallplatte. Auch schon gesprochen von Hans Klarin.
Der Pumuckl wurde mir auch voll aufgezwungen irgendwie. Da war ich nämlich noch in Polen, als ich den kennenlernte. Und ich war in der ersten Klasse. Und damals war es so, dass man Menschen mit Beziehungen zum Westen daran erkannte oder Kinder daran erkannte, dass sie solche Mäppchen hatten, die irgendwie ganz anders aussahen als diese billigen, in China produzierten Holzstifteboxen, die man sonst so hatte. Das war nämlich
das, wofür die Hipster heute viel Geld ausgeben, meinst du?
Nee, ja, ganz genau. So was heute bei Manufaktum irgendwie.
Genau.
Für 20 Euro zahlen. So was hatten wir halt made in China. Und,
das wollte der Pole früher nicht haben. Heute wird es bei Manufaktum verkauft.
Also das war halt, es war nicht schwierig, an so etwas dran zu kommen. Das gab es in jedem scheiß Scheinveranladen, sowas zu kaufen. Ja? Oder man hatte noch von seinen Eltern das alte bekommen oder so. Und wer so ein richtig schönes deutsches Mäppchen hatte, mit irgendwelchen fantasievollen Tieren drauf oder Comicfiguren oder Mickey-Mäusen, diese Mäppchen, die, wenn man sie auffaltete, die da schon alles beinhalteten, was man braucht, Tinten, Patronen und Radiergummis, die nach Erdbeer riechen und Buntstifte, Filzstifte, Lineale, Geo und Dreiecke. So ein Mäppchen war immer ein Aufmerksamkeitsmagnet. Und es war der Traum eines jeden Kindes, so ein westliches Mäppchen zu besitzen. Und deswegen hat mein Onkel, der schon 2 Jahre vor uns nach Deutschland emigriert war, mir als Mitbringsel so ein deutsches Mäppchen mitgebracht. Und es war ein Pumuckl-Mäppchen. Und
wusstest du, was das ist?
Nein, vor allem habe ich gelesen Pumuckl.
Ja, natürlich.
Und dachte so, das ist aber ein komischer Name. Was soll denn das heißen? Pumuckl.
Pumuckl.
Das hat irgendwie keinen Sinn gemacht in meinem Sprachbild. Und dann hatte er auch noch so komische Cola-Augen.
Schön. Ich habe gerade so ein Bild von einem armen, verwirrten polnischen Mädchen, das den ganzen Tag in der Schulklasse sitzt, zwar ein Westmäppchen, hat sich aber die ganze Zeit gefragt, was zum Teufel?
Ja, da muss ich dir gleich noch eine Geschichte erzählen, bevor sie verloren geht. Der Onkel hatte auch zu Weihnachten 2 Adventskalender mitgebracht, die man so im Aldi kaufen kann, die einfach nur mit Schokolade gefüllt sind, gell? Und die haben wir unterm Weihnachtsbaum gefunden. 2 Adventskalender unterm Weihnachtsbaum. Und ich dachte, was zum Teufel stimmt denn nicht mit den Deutschen, dass die ihre Schokolade sowas von umständlich verpacken? Ich habe das nicht gecheckt, dass es so mit Advent zu tun hat und mit dass man halt jeden Tag ein Türchen aufmachen muss, weil das ist nämlich eine urdeutsche Tradition, die ist in Deutschland entstanden und wurde in den 50er Jahren irgendwie nach Amerika kurz importiert. Dort hat es sich dann auch ein bisschen durchgesetzt, so in Form dieser Sorten, die am Kamin hängen, ne? Ja. Aber der Adventskalender kommt aus Deutschland und wir kannten sowas gar nicht.
Das wusste ich aber auch noch nicht, dass der aus Deutschland kommt.
Wir kannten halt den Advent als solchen und das hieß irgendwie, dass im Advent die Kinder braver sein mussten als sonst und die bekamen dann ein Herzchen für gutes Benehmen, so von der Nonne ins Heft geklebt oder so. Mhm. Und das an jedem Adventstag, also an jedem Tag des Dezembers halt bis zu Weihnachten. Aber sowas wie ein Adventskalender, kommerzieller Adventskalender, sowas kannten wir einfach nicht. Und deswegen bin ich auch nicht darauf gekommen, dass diese riesengroßen bemalten Tafeln da mit diesen komischen Zahlen drauf, wo man ein Fenster aufmachen konnte, dass das irgendetwas mit der Wartezeit bis Weihnachten zu tun hatte. Ich dachte, das wäre einfach nur umständlich verpackte Schokolade.
Da ist der Kulturschock wahrscheinlich dann auch tatsächlich zu Zeiten des Eisernen Vorhangs noch wesentlich größer gewesen, als er heute jemals sein könnte. Weil selbst wenn du heute nach Asien fährst, wo es wirklich anders ist, selbst da gehst du nicht auf so eine Weise verloren.
Ja.
Also da kann es ja halt passieren, dass du komische Sachen isst, aber... Ja, ich habe da überhaupt keine gute Geschichte anzufügen, weil ich bin ja nur in Deutschland umgezogen.
Ja.
Der Tim jedenfalls... Der schreibt, in einer eurer ersten Folgen war Marburg Thema. Ich habe von mehreren Bekannten schon gehört, dass es dort eine berühmte Wodka-Bierkneipe mit einem cholerischen Wirt geben soll, welcher durch Gästebeleidigung glänzt und jeden heruntermacht, der ein Radler oder ähnlich Perverses bestellt. Ist euch diese Kneipe bekannt und wart ihr dort?
Nee,
nein. Ja.
An Kneipen ist mir sowieso in Marburg sehr wenig bekannt. Es gibt zwar ganz viele Kneipen, es heißt, in der Altstadt ist jedes zweite Haus eine Kneipe, was aber noch lange nicht dafür spricht, dass es da auch nur eine gute Kneipe gibt.
Ich war mal ich kenne genau drei Sachen in Marburg, aber ja, immerhin. Vier.
Welche sind das?
Weiß ich nicht mehr. Das eine war eine Kneipe, die war da in der Altstadt irgendwie, also so eine, was war denn das? War so eine Kneipe halt. Dann das andere war irgendwie so eine Diskothek, an die ich mich nicht mehr richtig erinnere.
Trauma?
Kann gut sein, dass es Trauma hieß, ja. Dann halt hier vom Gremium MC, der Laden, da oben auf dem Hügel, wo du dann unten, ne, wo du die Treppe hoch musst.
Die Bremsspur.
Ja, kann sein, dass es Bremsspur hieß. Ich weiß leider nicht, wie es heißt, aber das war von diesem Motorradclub halt. Unten ja, genau, eine Tür, dann musst du eine Treppe hoch und dann genau die Rockerkneipe. Cool, ja, da, genau, da war ich drin, da fand ich es auch ganz entspannt. Und so eine Bäckerei, von der ich aber auch nicht mehr weiß, wie sie heißt, aber super Torten gehabt.
Mhm.
Und das
da weiß ich sogar, in so einer schönen alten Umgebung aus der Gründerzeit.
Ja, genau, im Villenviertel da unten.
Ja,
genau.
Herrlich. Mhm.
In so einem Eckhaus.
Ja, aber, genau. Ach, das ist so toll. Sowas würde ich auch gerne mal eröffnen. Das ist genau diese Art von Laden. Ich kenne auch das Havanna 8. Das Havanna 8 ist eine linksradikale Kollektivkneipe, an der man irgendwie gar nicht vorbeikommt.
Also da sitzen alle, haben lange Bärte, also lange ungepflegte Bärte und warten
Menschen,
auf die Revolution.
Ich sag's dir.
Ja, Menschen, die aussehen wie Hunde. Oh Gott, mach mich doch nicht so fertig.
Also es ist wirklich eine, ich weiß gar nicht, ob ich darüber ablästern darf, weil ich habe da auch Freunde kennengelernt und so. Aber,
die aussehen wie Hunde? Du hast Freunde, die aussehen wie Hunde? Freunde, die aussehen wie Hunde?
Das wird immer besser. Ich hatte durchaus Freunde, die aussahen wie Hunde, ja. Also das ist kein guter Laden. Das ist unser Soziologieprofessor hat gesagt, wenn man da einmal reinkommt, kommt man nicht wieder raus. Und das meinte er in einem ganz negativen Sinn, dass man einfach wenn man sich in diese Kreise tatsächlich mal verirrt, in diese antideutschen Antifa, also diese weiß schon, diese linksradikalen Kreise.
Ja, das saugt einen ein irgendwie.
Saugt einen ein und...
Und irgendwann verliert man den Anschluss an die Realität.
Ja, ja, ganz genau. Und mich hat diese Kneipe irgendwie nie angesogen, aber ich habe die Leute auch abgestoßen.
Weil du grundsätzlich ausgesehen hast wie eine von der Jungen Union.
Nee, überhaupt nicht. Ich weiß es nicht. Aber irgendwas hatte ich an mir, was die nicht akzeptiert haben, was denen irgendwie gezeigt hat, zu Recht, dass ich keine von ihnen bin.
Ja, vielleicht hast du zu laut gelacht. Wenn
komisch angeguckt, ja? Wahrscheinlich. Oder ich hatte halt, meine Klamotten waren nicht versifft genug oder was, ich weiß es nicht.
Ja, was ist das eigentlich? Warum sehen diese Leute eigentlich immer so versifft aus? Also wie Hunde halt, die halt gerade mit irgendwas gespielt haben, wo man seine Kinder nicht ranlassen würde. Ja.
Ich weiß nicht, das hat wohl Wurzeln in der Hippie-Ästhetik. Das war ja so die Religion deren Eltern.
Es ist ja auch eine Uniform, letztlich. Also sie geben sich ja schon Mühe, so zu sein. Also zumindest ist es meine Wahrnehmung. Also wenn ich so Leute sehe, auch also überhaupt alle, die ausdrücklich schmuddelig sind, weißt du, ausdrücklich versifft sind, die sehen immer so aus, als würden sie mehr Zeit vorm Schrank verbringen als ich.
Ja, natürlich. Die kaufen ihre Sachen auch viel ausgewählter. Die gehen nicht einfach so in Kick oder in H&M und holen sich da so T-Shirts von der Stange, so wie jemand, der wirklich keinen Wert drauf legt, wie er aussieht, sondern die gehen shoppen in den indischen Laden oder
eine,
so, wo es
eine Weltladen.
Tuniken gibt. Ja, ganz genau. Oder noch besser, die lassen sich das selber stricken von irgendwelchen Freunden oder so oder Omas.
Vielleicht beuten halt ihre Omas aus, ne, um nicht beuten den Chinesen auszubeuten. Genau. Aber die Oma macht's ja gern, der Chinese nicht.
Ja, sicher.
Ein schöner Sendungstitel. Der Chinese macht's nicht gern. Christopher wüsste gerne, wenn ihr die Möglichkeit hättet, die Zeit anzuhalten, wann und wo immer ihr wolltet, was würdet ihr damit tun? Ui. Ach so, also nicht nur einmal, sondern immer mal wieder. Was würde ich machen, um die Zeit anzuhalten? Wenn ich die Zeit anhalten könnte.
Die Zeit anhalten. Es gab mal so eine Serie, die hieß Mein Vater ist Außerirdischer.
Ja, ich erinnere mich zumindest an den Titel. An den Titel erinnere ich mich.
Auf RTL Plus damals. Und ich habe jetzt den Originaltitel vergessen. Habe ich letztens noch recherchiert, aber vergessen. Und da hatte die Evie, so hieß die Hauptperson, das Mädchen, die Fähigkeit, die Zeit anzuhalten, Zeigefinger aneinander hat die Zeit angehalten und wenn sie geklatscht hat, hat sich alles wieder aufgelöst.
Ah, okay, so rum.
Haben sich alle wieder bewegt.
Aber was macht man damit? Ja. Wann würde ich das benutzen? Ich würde das natürlich...
Man macht das... Du kannst es ja nicht wirklich machen. Stell dir mal vor, du beobachtest, wie etwas gerade dabei ist, ganz fürchterlich schief zu gehen. Zum Beispiel kommt eine Frau mit einem 5-Liter-Topf und sie lässt ihn fallen. Und du siehst noch, wie die Suppe rausschwappt und dann machst du diesen Zeitanhaltetrick.
Ja.
Ja, super. Jetzt hast du zwar das Unglück verhindert, aber sobald du die Zeit wieder lostreten lässt, landet die Suppe eh auf dem Boden.
Naja, aber du kannst dann irgendwie, weiß ich nicht, das Kind, das vor dem Herd sitzt und
kannst,
spielt, aus, in Sicherheit
kannst
bringen.
Kannst du drunter legen. Also.
Genau, da kannst du dann, man muss ja auch gucken, wo die Kinder bleiben. Ne? Wenn man schon solche Fähigkeiten hat, muss man auch an die Kinder denken. Ja, aber nee, ich würde das schamlos zu meinem eigenen Vorteil einsetzen.
Zeit dann halt, ich weiß nicht.
Doch, so, guck mal, irgendwie so beim Bingo, weißt du, so beim Bingo irgendwie, wenn du siehst, ah ja, die Nummer wird jetzt gleich angesagt, zick, anhalten, Karten austauschen, so halt.
Ja.
Also solche Sachen würde ich damit machen. Ich würde jetzt nicht anfangen, hier Superheld zu spielen und alle vor irgendwas zu bewahren, ganz im Gegenteil. Manche Menschen würde ich wahrscheinlich sogar einfach auf der Straße stehen und sagen, so, der ist doof, den stelle ich jetzt vor ein Auto. Oder Rums. So. Hättest du mal eben nicht auf die Straße gerotzt. You had it coming.
Oh nein.
Nee,
also
keine Ahnung.
Was ich schön finde, also in der Natur oder im Lauf eines Tages sind ja die schönsten Momente von sehr kurzer Dauer. Beispielsweise dieser Übergang von Tag zu Nacht.
Ja.
Da würde ich gerne
geil.
Zeit anhalten und dann einfach mal eine Stunde so rumlaufen in diesem
stundenlangen Blue Hour.
In dieser Atmosphäre. Ja, genau das.
Das wäre cool, stimmt. Ach. Aber kann man da nicht auch irgendwas Gehässiges machen? in der Blue Hour, so gehässige Sachen. Ich würde halt echt gerne, ich würde halt trollen. Ich meine, das ist halt die perfekte, das ist halt perfekt zum Trollen. Weißt du, so irgendwie dieses Arschloch mit dem 5er BMW, der hier bei mir durch die 30er-Zone grundsätzlich mit 80 fährt und hupt und rumpöbelt, wenn jemand, wir haben hier rechts vor links, und hupt und rumpöbelt, wenn jemand seine Vorfahrt einfach wahrnimmt. Ja, und ich denke, da hinten kommt ein Auto, aber der hält ja an. Weil ich komme ja von rechts. Und dann ist der Affe, sitzt da in seinem Auto, hupt wie blöd und pöbelt rum wie blöd. Dem würde ich halt einfach, also da würde ich halt echt mal die Zeit anhalten und dem eine Waschmaschine vors Auto stellen. Einfach so, 5 Meter vors Auto eine Waschmaschine. Einfach so. Oder einfach, weiß ich nicht, alles Mögliche. Müllsäcke, ständig. Weißt du, dass der, aber immer bei demselben Typen. Dass er also ständig durch Müllsäcke fährt, die eben noch nicht da waren. Sowas halt. Das fände ich
in einer unendlichen Schleife.
Genau. Immer wenn der hier lang fährt, sieht er nichts. Und dann macht so Schnipp, weißt du, so ein Weißblitz. Und auf einmal klatscht der in Müllberge rein und so. Das finde ich total super. Und danach kann man ja dann durch die Blue Hour flanieren.
Ja.
Lachend. Sagen wir dann. Hast du ihn gesehen? Da ist er wieder, ping. Das fände ich schon super. Mit Müll. Ich würde sowieso total oft total gerne mit Müll werfen. Ich wohne ja im dritten Stock und aus irgendeinem Grund ist meine Straße, Tempo 30, rechts vor links, aus irgendeinem Grund ist meine Straße sowas wie eine Rennstrecke oder Abkürzungsrennstrecke für testosterongeschwängerte junge Männer mit Autos, die sie sich eigentlich gar nicht leisten können. So. Mhm. Und die würde ich gerne, also ich stehe halt oft hier oben auf dem Balkon und gucke so rum, weil ich gucke halt gern und ich sehe auch viel von meinem Balkon aus. Und jedes Mal, wenn so einer unten lang fährt, würde ich halt gerne einfach einen Mülleimer werfen. So Tonk, dass einfach auch seine Karre dreckig wird. So Joghurt und Bananen und so. Einfach, dass der sich ärgert, dass sein Auto dreckig ist. Ich glaube, die ärgern sich sehr darüber, wenn ihre Autos schmutzig werden.
Du bist ein schlechter Mensch,
ja,
ein ganz schlechter Mensch.
Absolut, ja. Ich kann das aber super begründen, weil der müsste sich ja nur an die Straßenverkehrsordnung halten. Dann würde ihm das nicht passieren. So einfach ist das. Es gab neulich flog ein Comic an mir vorbei, der so einfach ist das Man oder so ähnlich. War auch super. Der so einfach ist das Mann.
Ach so.
Also weil mal irgendeine Situation irgendwie Kind ertrinkt im Freibad und er steht am Rand und sagt, ja, wenn man nicht schwimmen kann, dann darf man halt nicht ins tiefe Wasser gehen. So einfach ist das.
Also, super.
Sehr, sehr geil. So einfach ist das. Wenn du nicht willst, dass du ständig Joghurt auf dem Auto hast, darfst du halt nicht schneller als 30 fahren. So einfach ist das. Funktioniert eigentlich ganz gut. Hallo Alexandra und Holgi, schreibt der Benjamin.
Ach so, was?
Ach so, du hast es, ich würde dich jetzt anpöbeln, weil du nichts mehr sagst. Hallo! Nee, also der Benjamin schreibt das, genau. Ja. Brisco, ja. Der Benjamin schreibt, das hier ist eine Sommerfrage und wenn ihr sie besprecht, ist es wahrscheinlich schon Winter. Hallo Hörerschaft, wir haben gerade erfahren, dass die Amerikaner und Briten uns alle überwachen. Ich hoffe, ihr habt das nicht vergessen. Schön. Und dann ist das Problem, zu dem ich die Frage stelle, schon nicht mehr so dramatisch, aber wie macht ihr das mit den Bettdecken? Ich habe hier zwei davon, eine dicke und eine dünne. Und wenn ich im Sommer einschlafe, ist die dicke mir zu warm und ich nehme die dünne. Nur wache ich dann ein paar Stunden später auf, weil mir zu kalt ist und ich steige auf die dickere um. Habt ihr eine Lösung, wie man das schlauer, also ohne Unterbrechung anstellen kann?
Keine Ahnung. Also ich habe eigentlich nur eine dünne Decke und im Winter sowohl als auch im Sommer. Ich finde diese Daunendecken einfach unglaublich. Da schwitze ich wie ein Schwein drunter.
Ja, das tue ich unter Daunendecken auch. Aber es gibt ja auch dünne und dicke Synthetik mit Synthetik gefüllte Decken. Ich habe sowas auch. Wie mache ich das denn? Ich glaube, ich ignoriere das weitestgehend. Also man könnte natürlich hingehen und sagen, okay, nimm immer die dünne Decke und sorg dafür, dass die Heizung die Raumtemperatur konstant hält. Geht ja auch.
Genau, oder man zieht sich einfach wärmer an. Ja, es gibt doch diese klassischen Pyjamas und die kann man ganz gut über das normale Schlafoutfit, was man da so halt zum Schlafen trägt, Boxershorts und T-Shirt oder so, kann man super drüber knüpfen, wenn einem zu kalt ist und dann geht's wieder.
Ja, aber das ist ja dann auch wieder mit Unterbrechung. Also das ist ja,
es muss
ja
entweder durch den Schlafen,
genau, okay. Darum, also einfach gucken, was ist so ein Sommernacht 20 Grad, dann musst du halt gucken, dass die Raumtemperatur immer auf 20 Grad ist, auch im Winter. Und dann kannst du halt immer dieselbe Decke nehmen.
Mhm.
Wobei ich glaube, das ist echt teuer. So das Schlafzimmer immer durchzuheizen, als wäre es ein Wohnzimmer. Ja. Also das hätte ich wenig Lust zu, ja. Aber so geht das. So einfach ist das.
Ich finde kühle Schlafzimmer eigentlich eine sehr gute Sache.
Ja, super
ist
das.
Und hey, kannst du mir eins erklären, warum es in Hotelzimmern immer so verdammt heiß ist? So als Voreinstellung quasi?
Weiß ich nicht. Vielleicht, also, keine Ahnung. Ich überlege gerade, ob mir das schon mal passiert ist, dass es so verdammt heiß war im Hotelzimmer.
Mir passiert das jedes Mal, wirklich Mal für Mal. Habe ich dann eine rote Birne, als hätte ich Fieber und merke dann, ja, die haben die Heizung auf 50 Grad gestellt.
Nee, also ich kann mich jetzt wirklich nicht daran erinnern, dass mir das mal so gegangen wäre, dass es so heiß war. Also ich war am Donnerstag in Karlsruhe und habe da in einem Hotel geschlafen, da war das nicht so. Schönes Hotel übrigens, wenn du mal nach Karlsruhe musst, das Hotel Blankenburg.
Blankenburg.
Ist auch nicht so teuer. 65 Euro habe ich, glaube ich, bezahlt oder sowas. Inklusive Frühstück. Und das war ein echt super Frühstück. Und tolles Personal. Und schöne Zimmer.
Mhm.
Und im Badezimmer sogar eine Personenwaage. Habe ich auch gedacht, was ist denn hier los?
Und warum fährt man nach Karlsruhe?
Was da ist das Karlsruher Institut für Technologie, das KIT. Und da habe ich einen Wissenschaftler interviewt, der sich mit Strom beschäftigt, also so Energiewende, Hochspannungstrassen, was man da so machen muss und was da das Problem ist und so. Für meinen anderen Podcast, für den Resonator habe ich denn. Genau, Werbung für den anderen Podcast machen, damit viele Leute das runterladen und hören und und ich beliebt bin. Und ich dann beliebt bin bei der PR-Abteilung der Helmholtz-Gemeinschaft. Das war ein Befehl.
Macht es.
So,
ich habe es auch abonniert.
Und wie findest du?
Habe ich noch nicht gehört. Wie das halt so ist, ne?
Wie es halt so ist, genau. Ja, aber das darf jetzt, hoffentlich hört das keiner aus der Geschäftsstelle, sonst heißt es hinterher, ja, das hört ja keiner. Und dann habe ich den Salat. Salat. Der Stefan wüsste gerne, gibt es irgendwo eine Liste von Ärzten, Apotheken und sonstigen Gesundheitsinstitutionen, die sich nicht am Geschäft mit Esokram beteiligen? Er kennt keine einzige Apotheke, die sich nicht Homöopathie groß auf die Fahnen geschrieben hätte. Entsprechendes gilt auch für Physiotherapeuten, die offenbar immer auch diverse dubiose Behandlungsmethoden anpreisen. Kenne ich keine.
Kenne ich auch nicht.
Also kenne ich wirklich nicht. Wenn ich eine kennen würde, würde ich meine Medikamente ausschließlich da kaufen gehen. Aber ich weiß es nicht. Ich kenne auch keine Krankenversicherung, zu der man gehen kann, wenn man auf diesen ganzen Zinnober, also wenn man einfach nicht will, dass diese ganzen scheiß Heilpraktiker davon von bezahlt werden. Also die Leute können da ja gerne hingehen, aber die sollen gefälligst selber bezahlen.
Mhm.
Nee, nie gehört, nie gesehen. Ich find's auch schade, also weil ich könnte mir auch vorstellen, dass wenn ein Apotheker hingehen würde und sagen würde, so, ich habe hier eine ganz coole URL, ich biete jetzt mal Homöopathie frei an. Also ich bescheiße meine Kunden nicht, weil die Apotheker wissen ja ganz genau, dass das Zeug wirkungslos ist. Das ist ja eigentlich auch das Problem. Und sie sind verpflichtet, es rauszugeben, wenn Ärzte es verschreiben. Noch so ein Problem. Aber wenn ein Apotheker sagen würde, bei mir gibt's das nicht, und der gleichzeitig eine Versandapotheke betreiben würde, würde ich meine Medikamente nur noch da bestellen.
Mhm.
Weil mache ich eh, weißt du?
Ja.
Weil ich brauche halt regelmäßig Medikamente und tja, nee, wissen wir nicht. Falls das irgendwie aus der Hörerschaft jemand weiß, vor allen Dingen wäre mir persönlich daran gelegen, eine gesetzliche Krankenversicherung zu finden, die diesen ganzen Quatsch nicht bezahlt, und dafür vielleicht andere Sachen. Weiß ich nicht, man könnte davon ja vielleicht Leuten, die ernsthaft kurzsichtig sind, die Brillen wieder bezahlen. Das wäre doch mal was. Ja? Statt irgendwie wirkungslose Hokuspokus-Medizin für gelangweilte Geisteswissenschaftlerinnen zu zahlen. Ja? Hilfsmittel für Leute, die es wirklich brauchen, das wäre mal was. Ich fange schon wieder an, mich aufzuregen. Komm weg, den Scheiß hier. Doofes Thema. Folgende Situation. Ihr steht im Supermarkt an der Kasse und seht im hintersten Augenwinkel, wie der Typ, der hinter euch steht, zwei Zigarettenschachteln aus dem Zigarettenspender nimmt und diese in seine Jackentasche steckt. Anzumerken ist, dass diese Person rein optisch in die Kategorie kräftiger, schnell zuschlagender Neonazi fällt. Da ihr etwas mehr eingekauft habt, braucht ihr noch einen Moment zum Einpacken und seht, dass dieser Typ sich lediglich einen Pfandzettel auszahlen lässt. Die Zigarettenschachteln bleiben in seiner Jackentasche und er eilt schließlich davon. Was hättet ihr in dieser Situation getan?
Ja, diese Situation katapultiert mich geradewegs in die Vergangenheit. Ich habe nämlich auch Zigaretten geklaut.
Wir haben alle Zigaretten geklaut.
Ja, das war halt, das hat man so gemacht.
Das hat also, man tatsächlich, ne? Das hatte man so gemacht. Das war auch irgendwie. Es gab auch Läden bei uns, um genau zu sein, Schlecker. Da hat man auch das Gefühl gehabt, als wäre das auch okay. Also als würden die das auch extra so eingerichtet haben, dass die Jugendlichen da reingehen und Zigaretten klauen können.
Ja.
Also irgendwie eingepreist oder so, ich weiß gar nicht.
Überhaupt, es gab ja damals gar nicht diese Automaten an den Kassen, wo man erst drücken kann, wenn man sich direkt vor der Kasse befindet und die Zigarettenschachtel segelt dann so mit einem Mal halt zu den anderen Waren, sondern die Zigaretten waren in solchen Körben drinne. Die immer offen waren.
Bei Schlecker war die Kasse direkt am Eingang und da haben die stangenweise Zigaretten gestapelt oben so in so einem Behälter.
Ja. Und es war einfach nichts einfacher als beim Reingehen schon kurz reinzugreifen in den Korb und sich zu denken, naja, okay, das sehe ich hier gerade, dass das da liegt, deswegen nehme ich das schon mal mit so und gehe dann weiter shoppen und kaufe Joghurt und keine Ahnung, Schokoriegel und so. Und dann zwischen den Regalen hat man die Zigarettenschachtel einfach in seiner Jackentasche verschwinden lassen und den Rest hat man ganz normal gekauft und ist dann mit den Zigaretten rausspaziert. Und für mich und meine beste Freundin war das nun mal die ideale und geldsparendste Art, sämtliche Zigarettensorten durchzuprobieren. Wir haben uns jedes Mal, wenn wir uns zu so einer Rauchsession getroffen haben, haben wir uns eine andere Marke geklaut. Unser Wort dafür war Klaufen.
Klaufen, genau. Mhm.
Klaufen, genau. Und dann haben wir das, wie sagte man, nicht durchgezogen, sondern geschmockt. Wir haben das Schmocken genannt.
Schmocken?
Rauchen, Schmocken, ja. Aha.
Naja, am Niederrhein naja. Halt, ne? Ja.
Also dann so die ganze Schachtel. Und es ist immer so blöd, das zu erzählen, also weil ich habe ja nicht geklaut, weil ich aus Polen bin, weißt du, sondern weil das einfach jeder gemacht hat. Und
naja, weil das ist jetzt natürlich, meine Mutter ist ja aus Polen. Vielleicht ist da ja doch nicht. Also obwohl damals war das ja noch Deutsches Reich. Also so gesehen ist meine Mutter ja gar nicht aus Polen.
Ja.
Aber wer weiß. Halt alles.
Das haben die Jugendlichen damals so gemacht und es gab neben Zigarettenklauen so viele andere Klauarten. Wir hatten so viele Kleptomanen in den Klassen und Parallelklassen. Ja. Das gibt es überhaupt nicht.
Die Schreibwaren.
CDs geklaut, genau.
Schreibwaren. Wir hatten einen, der hat Schreibwaren geklaut und an uns andere verkauft. Wow. Bei dem konntest du Sachen bestellen. Ich brauche blaue Füllerpatronen.
Ja, das ist gut. Oder hier so Klamotten, Markenklamotten. Das fand ich mal heftig, wie man sich das trauen kann. Einfach
stimmt,
da
hatten
mal.
Wir auch einen, der hat das aber regelmäßig auch gemacht.
Ja.
Aber
ja.
Auch wirklich nur einen. Und der hat, also der ist immer, der hat ständig Armani-Pullover waren damals irgendwie, waren damals modern. Also Armani-Pullover, es gab halt irgendwie den Armani-Pullover. Ich weiß gar nicht warum, aber irgendwie wollten alle Armani-Pullover haben. Da stand halt GA drauf. Und der hat halt immer Armani-Pullover geklaut. Genau, indem er, ich weiß gar nicht mehr wo. Gab's damals schon, also wahrscheinlich auch sowas wie Pick und Kloppenburg, nur mit einem anderen Namen oder so ähnlich. Und der hat sich halt immer mehrere Pullis übereinander angezogen und ist dann rausgegangen. Da könntest du heute, würde wahrscheinlich überall der Alarm losgehen, aber es käme halt auch keiner, weil jedes Mal, wenn bei mir der Alarm losgeht, kommt halt keiner. Ich gehe dann halt einfach weiter. Weil ich habe oft Sachen in der Tasche, die Alarm auslösen. Ich habe auch keine Ahnung, warum das so ist, aber. Ja. Mhm. Aber was machst du in dieser Situation im Supermarkt? Scheißt du den Nazi
Situation
an oder
es
lässt
es? Es ist halt Nazi, okay, es ist ein Nazi. Ich weiß nicht. Es ist halt sowieso schon ein armes Würstchen. Ich weiß es nicht. Also ich würde schon sagen, dass ich es bei ihm eher machen würde als bei irgendeinem 12-jährigen Asylbewerber oder so. Aber ob ich es wirklich machen würde, ich weiß es nicht. Ich bin halt kein Mensch, der andere anpfeift. Ich bin
immer die Frage, haut er dir auf die Fresse oder haut er dir nicht auf die Fresse? Ne? Weil eigentlich könntest du sagen, hey, du hast deine Zigaretten vergessen zu bezahlen. Dann kann es dir natürlich passieren, dass du hinterher vermöbelt wirst. Ne?
Ja, so ist es.
Das ist halt so ein bisschen das Problem. Also ich würde mir, wenn einer Zigaretten klaut, ist mir halt egal, ja, klau halt Zigaretten, stirb halt dran, Vollidiot. Das ist halt, ich finde das halt total super. Also wenn einer Kippen klaut, finde ich gut. Verdient der Supermarkt an dem Zeug kein Geld?
Ja.
Und er bringt sich um, ist so perfekt. Das ist ein Win-Win.
Win-Win, genau.
Ja, rauch dich tot, Fascho. Kein Ding. Machst du nämlich, garantiert. Also, ja. Nee, aber also ich würde auf keinen Fall, also das wäre tatsächlich die Güterabwägung, die ich machen würde, wäre, haut er mir aufs Maul oder haut er mir nicht aufs Maul?
Mhm.
Das wäre, glaube ich, so das Hauptding. Erinnert er sich an mich oder erinnert er sich nicht an mich? Also das ist, glaube ich, sowieso immer das, was man abwägt, wenn man unterwegs ist. Wenn man versucht, anständig zu sein. Anstand ist so lange eine erstrebenswerte Sache, wie es dafür keine Prügel gibt.
Ja, so ist es.
Ja, Christian. Achso, von wem war denn die Frage jetzt gerade? Oh, kann ich jetzt nicht mehr nachgucken, weil sonst poppen alle anderen Fragen wieder auf, wenn ich jetzt in den Papierkorb hole. Warte, ich gucke mir in den Papierkorb. Das war jetzt eine Frage von... Scheiße, siehste. Ja, das war also eine Frage finde ich jetzt nicht mehr. Jedenfalls von Ulf. Nennen wir ihn Ulf. Der Christian hingegen, der fragt, warum muss man andere um Entschuldigung bitten, wenn man etwas vergessen hat? Zum Beispiel Jahrestag, Geburtstag von Freunden, beziehungsweise warum wird einem das zum Vorwurf gemacht? Anders als zum Beispiel ignorieren, ist vergessen meines Wissens nach keine aktive Handlung, auf die man irgendeinen Einfluss hat.
Ja, ich glaube das auch nicht. Ich weiß auch gar nicht, warum Menschen überhaupt eine Bedeutung beimessen, solchen Sachen wie sich an Geburtstag erinnern oder was. Ich verstehe es nicht. Ich verstehe so vieles nicht, was die Menschen tun, erklär's mir.
Was so Geburtstagswünsche, also alles Gute zum Geburtstag zu wünschen.
Nein, aber weißt du, ich wäre im Leben nicht beleidigt, wenn jemand meinen Geburtstag vergessen würde. Ich würde es weder meinem Partner noch meiner Mutter übel nehmen. Es ist ja tatsächlich, man hat es einfach vergessen. Man denkt ja nicht das ganze Jahr über an den einen Tag, wo dieser wichtige Mensch Geburtstag hat. Und ich weiß auch gar nicht, warum man sich das so wichtig nehmen sollte.
Tja.
Ich ringe gerade nach
guten Gründen, aber mir fällt auch keiner ein. Ich erinnere mich an die Person ja sowieso. Also klar, wenn ich jetzt jemanden ewig nicht sehe, also weiß ich nicht, ein Freund von mir ist ausgewandert, zu dem habe ich extrem selten Kontakt, da lege ich schon gesteigerten Wert darauf, dass ich ihm zum Geburtstag gratuliere. Ja. Weil das irgendwie selbst wenn man sich ein Dreivierteljahr nicht gesprochen hat, halt so ein Moment ist, wo man sagen kann, hier, ich denke übrigens immer noch an dich.
Ja.
Also das ist halt sowas, was das macht. Aber wenn wir uns sowieso jeden Tag sehen oder jede Woche, dann ist das eigentlich Quatsch, stimmt.
Ja.
Aber ich kriege halt gerne Geschenke und ich verschenke halt auch total gerne Sachen.
Ja, Geschenke sind schön und gut und so, aber ich finde es krass, wie Leute von diesem ganzen Geburtstagsquatsch, von den Geschenken und der Quantität der Geschenke, die sie bekommen, irgendwie einen Selbstwert für sich ableiten. Auf Twitter zum Beispiel gibt es diese Leute, die schon 2 Wochen vor ihrem Geburtstag immer so andeuten, dass sie bald 30 werden oder dass da eine Party in der Planung ist oder ach, und in 2 Tagen habe ich Geburtstag, hoch, so ein Stress. Aber in Wirklichkeit wollen sie gar nicht eine Mitteilung machen, sondern dass sie halt Stress haben, sondern die wollen anderen signalisieren, dass sie bald Geburtstag haben, damit auch an diesem Geburtstag jeder schön schreibt Happy Birthday, Polo Friday und so.
Ich mach das ja, wenn ich sowas mache, tue ich immer schon den Amazon-Wunschzettel-Link darunter, damit überhaupt keine Missverständnisse aufkommen.
Oh Mann.
So ich habe in 3 Tagen Geburtstag, also, ne, so, hier, ich habe am 8. September Geburtstag, hier ist meine Amazon-Wunschliste. Schenk mir was!
Unter aller Sau finde ich das. Ich meine, auch früher in der Schule, da gab es solche Weiber, die sind überall rumgelaufen und haben gesagt, hey, ich habe morgen Geburtstag, bringst du mir eine Rose mit?
Echt?
Damit sie dann an diesem Tag mit einem ganzen Strauß einzeln verpackter Rosen herumflanieren konnten, damit jeder sieht, sie haben Geburtstag, es ist ihr großer Tag. Und damit sie sich was darauf einbilden können, dass sie so viele Rosen bekommen haben. Ich finde, wer um Geschenke betteln muss, der hat die Freunde nicht verdient, die sie ihm geben.
Naja, ich bettel ja nicht. Ist das Betteln? Nee, ist das doch.
Nein, ich sage nichts gegen dich. Ich meine auch gar nicht dich, weil dir lässt man sowieso mehr
durchgehen. Ach komm, der ist sowieso bescheuert. Lass den.
Genau. Ja.
Ja, damit hätten wir Christians Frage restlos und vrindheitsgemäß beantwortet. Scheiß doch einfach drauf, Christian.
Ja.
Florian. Es sind fast nur Jungs, die rindheitsgemäß Fragen beantwortet haben wollen. Die Mädchen, die wissen schon, entweder wissen die schon alles oder sind feige. Was sind sie?
Wissen schon alles.
Das hat jetzt ein bisschen lang gedauert.
Ich war kurz abgelenkt durch eine Elster.
Ich dachte, jetzt kommt irgendwie so ein Wort wie schächtete. Der Florian aus Altona wüsste gerne, in welchem Zimmer eurer Wohnung verbringt ihr am Tag die meiste Zeit, wo die wenigste? Naja, Alexandra ist eine Frau, die ist in der Küche.
Homma! Ich bin im Schlafzimmer. Ich bin im Schlafzimmer und schlafe oder lese. Das ist so der Raum, wo ich die meiste Zeit verbringe und am wenigsten im Bad.
Ja, siehst du, das unterscheidet uns. Ich sitze praktisch den ganzen Tag auf dem Klo.
Ernsthaft?
Ja, das irgendwo muss das ja hin, alles. Das ist ja diese entsetzlichen Mengen, die ich immer oben in mich.
Aber du machst doch Podcasts.
Ja, da gehe ich dann, das geht so 2 Stunden, kann ich da mal weg, aber dann.
Na gut.
Wird das schon wieder, dann ist auch gut. Dann. Ja. Martin fragt, wird für euch die künstlerische Leistung eines Menschen durch private Eskapaden wie Drogenmissbrauch oder häufige Beziehungsprobleme geschmälert? Ich denke da an Amy Winehouse, die unter anderem zwar 5 Grammy Awards gewinnen konnte, wegen ihrer Suchtprobleme aber auch gesundheitlich ziemlich abgestürzt ist. Das ist eine nette Umschreibung für hat sich totgekokst. Suchtprobleme und gesundheitlich ziemlich abgestürzt. Kann so jemand noch Vorbild sein? Soll so jemand überhaupt Vorbild sein?
Sollte man seine Vorbilder überhaupt in dieser lauten, grellen Popkultur suchen? Also ich weiß nicht, mich hat das, wenn ich Fan von jemandem bin, von beispielsweise seiner Musik oder seiner Filmkunst oder seiner, keine Ahnung, modischen Kreation, dann ist es mir ehrlich gesagt sowas von scheißegal, was der sich so am Tag reinpfeift und wie er sein Leben kaputt macht.
Ja.
Ich würde sogar sagen, dass es in vielen Fällen dazugehört, dass diese kaputte Persönlichkeit quasi irgendwie auch die Voraussetzung ist für das Schaffen dieser Leute.
Kann gut sein, ja.
Viele werden ja getrieben von ihrer krassen Persönlichkeit, die keine Grenzen kennt und so weiter.
Ja. Ich habe auch gerade überlegt, ich finde auch überhaupt, was soll der Quatsch mit Vorbilder? Also ich überlege gerade, ich habe auch in meinem Leben nie Sätze gesagt wie, ich möchte so sein wie, keine Ahnung.
Das habe ich denn gerne gehört, ja?
Freddie Mercury oder das ist ja Quatsch. Also ja. Wer sich seine Vorbilder in der Popkultur sucht, der hat ein Problem.
Ja.
Stimmt.
Weißt du, ich kann sagen, ich will sein wie eine bestimmte Serienfigur, weil sie nämlich, keine Ahnung, witzig ist, weil sie motiviert ist, weil sie engagiert ist oder weil sie voll den kranken Humor hat oder so. Das verstehe ich. Das verstehe ich.
Ich will sein wie Xavier Naidoo. Nee, ja, geht nicht.
Komm, gar nicht.
Nee, läuft nicht.
Ja.
Nee, kann so jemand noch Vorbild sein? Die Frage ist, nein, sollte vor allen Dingen nicht Vorbild sein, aber niemand von denen, egal wie sie singen oder nicht singen und egal, was sie sich einpfeifen oder nicht einpfeifen.
Ja, ich frage mich auch, ob das jemals so gewesen ist in der Rockgeschichte, Popgeschichte, dass Menschen als Vorbilder galten. Also
für so Pubertierende, man kennt ja, vielleicht.
Weißt du, man kennt ja so diese falschen Vorbilder oder diese schlechten Vorbilder wie Kurt Cobain, wo nach seinem Tod irgendwie sich weitere Leute umgebracht haben. Aber wenn es denen nicht gegeben hätte, hätten sie sich halt einen anderen gesucht, den sie nacheifern können. Und mir ist nicht bekannt, dass irgendwann von der Massenkultur gefordert wurde, dass die Pop- und Rockstars eine lupenreine Weste tragen sollten und Vorbild für die Jugend sein sollten. Das funktioniert, das kann nicht funktionieren, weil alle Jugendkultur basiert ja eigentlich auf dieser Vorstellung, dass der Pop- oder Rockstar, dass der sich gegen die Spießerwelt der Eltern wendet, dass er rebelliert, dass er eher der Bad Guy ist, der Bad Boy statt der
Aber solche Britney Spears oder Miley Cyrus Charakter, die zwar irgendwie sexuell aufgeladen, aber trotzdem sehr ja, in dieser amerikanischen Gaga-Prüderie dann wiederum ausgestattet werden, die gibt's ja auch. Und das ist ja, da geht's ja um Vorbildfunktion. Also die versuchen ja gerade den kleinen Mädchen zu verkaufen, dass das halt, dass man sich durchaus wie Lolita anziehen kann und aber nicht damit Gefahr läuft, von irgendwelchen Lustgreisen ins nächste Gebüsch gezerrt zu werden oder sowas. Oder was auch immer dahinter steht, ich weiß es nicht. Aber dieses Saubermann-Ding, was Britney Spears und auch Miley Cyrus in den ersten Jahren ihrer Karriere mit sich rumgeschleppt haben, das war ja schon. Ich weiß nicht, ob die Mädels, die da drauf gestanden haben, überhaupt so sauber sein wollten oder ob überhaupt jemand so sauber sein wollte oder ob das tatsächlich nur war, um
Lustkreise die Platten zu verkaufen. Wurde diese Sauberkeit überhaupt ernsthaft abgekauft?
Eine gute Frage.
Irgendwann? Ich meine, so eine Britney Spears in ihrer scheiß Schuluniform, ja, das ist eine Referenz auf brave Schuluniformen. Gleichzeitig ist es eine Referenz auf japanische Sexvorlieben. Ja. Und das ist immer eine Doppeldeutigkeit, die es mir schwer macht, da wirklich so ein lupenreines Image tatsächlich rauszulesen. Ich glaube, das ist eher so, wie heißt das, Polysem, dass es auf viele Arten gedeutet werden kann von vielen verschiedenen Zielgruppen. Das ist ja so das Merkmal von Popkultur.
Ja, ich überlege auch gerade, wem verkaufst du Britney Spears in der Schuluniform? Wahrscheinlich dem älteren Herrn.
Auch, ja. Dann den kleinen Mädchen, die so sein wollen wie die süße Britney Spears, die aber schon erwachsen ist und viel mehr darf. Mhm. Dann natürlich den Jugendlichen, für die das einfach nur ein Pop-Phänomen ist.
Vor allen Dingen eine Wix-Vorlage. Also,
ja, oder das.
Tja, und die künstlerische, also Martin fragte auch nach der künstlerischen Leistung. Die künstlerische Leistung, finde ich, wird überhaupt nicht geschmälert dadurch. Also die finde ich unabhängig davon. Ich finde das Werk tatsächlich unabhängig, solange das Werk nicht in sich fragwürdig ist.
Ja.
Also wenn jetzt irgendwie, weiß ich nicht, es gibt ja auch antisemitische Kunst beispielsweise. Ja, das ist halt scheiß. Aber das ist halt auch scheiß, wenn der Künstler ein Saubermann ist. Also das ist dann halt auch egal. Also das Werk wird dadurch gar nicht berührt.
Ja.
Also entweder das Werk ist scheiß oder es ist es nicht. Und die Person dahinter tritt dann ja fast schon zurück, finde ich.
Ja, es gibt natürlich auch Ausnahmen. Es gibt Leute, deren Persona Lady Gaga zum Beispiel irgendwie wichtiger ist als das, was sie macht. Ne? Aber das ist dann wieder ein anderes Phänomen.
Nächste Frage kommt von Jan. Oh, die geht nur an mich. Ach, da habe ich ja Glück gehabt. Oh. Nachdem ich die Frage ja quasi herausgefordert habe, app.net oder Twitter?
Gruß an Quitzi, der mir vor ganz vielen Monaten eine Einladung geschickt hat für
App.net.
Ich hab sie nicht genutzt, bis heute nicht. Also ich weiß nicht, ich kenne das nicht, das ist klein und doof, ich will da nicht hin. Ich weiß nicht, was ich da reden soll. Ich kenne die Leute da nicht.
Du könntest da dasselbe reden wie das, was du auf Twitter redest. Viele machen das auch. Also viele machen das sogenannte Cross-Posting oder Doppel-Posting. Ich bin nicht sicher. Also ich mache das hier ja auch fürs Publikum. Ja? Also ich mache das im Wesentlichen für mich. Also ne, so Öffentlichkeit, also in die Öffentlichkeit faseln. Ich mache das natürlich für mich irgendwie. Aber dadurch, dass ich feststelle, dass es nicht wenige Menschen gibt, denen das aus irgendwelchen Gründen gefällt oder die das aus irgendwelchen Gründen bemerkenswert finden, was ich tue, möchte ich natürlich auch weiterhin bemerkt werden. Das ist so dieses The Show Must Go On Ding, was ich im Kopf habe. Ich sage halt, wenn ich dann in die Öffentlichkeit gehe, dann bleibe ich da halt auch irgendwie. Mhm. Solange, bis ich sage, ich gehe jetzt aus der Öffentlichkeit raus und dann bin ich auch ganz verschwunden. Und das Problem, was ich mit app.net habe, ist also erstmal ist die Reichweite nicht so groß. Ich bin durchaus auch Reichweiten fixiert. Ne? Ich fände es halt geil, wenn ich irgendwie, weiß ich, wenn Vrindt 1 Million Hörer hätte oder so. Fände ich halt total super. Ne?
Ja.
Ich bin auch mit viel weniger zufrieden. Also ich finde es auch so, wie es ist, total super. Aber ne? Ja, brauche ich jetzt nicht, ist ja angekommen. Ich habe auf Twitter halt da ist halt Reichweite. Ja, da ist Reichweite und da ist eine bestimmte Form der Interaktion, die auch funktioniert. Eine bestimmte Form der Interaktion funktioniert auch gar nicht. Also auf Twitter sind unendlich viele Leute unterwegs, die glauben, sie dürften dich einfach anlabern, ja, und dann auch noch blöd anlabern. Also ich denke mir dann immer, wenn quatscht ihr Leute auf der Straße eigentlich genauso an? Und warum werdet ihr nicht ständig zusammengeschlagen dafür? Mhm. Also das ist so, das ist ein bisschen das Problem bei Twitter. Das habe ich bei app.net, sehe ich das zum Beispiel gar nicht. Ja? Wenn da irgendjemand auf mich reagiert oder mir irgendwas schickt, ist das immer in einem ganz anderen Stil, in einem ganz anderen Tonfall. Also ich habe auf app.net, glaube ich, 5 oder 6 Leute geblockt, auf Twitter mehrere 100. Weil ich einfach sage, so, wer mich einmal blöd anquatscht, macht das auch ein zweites Mal, wenn ich ihm das beim ersten Mal durchgehen lasse. Also schiebe ich den lieber raus aus meiner Wahrnehmung. Mhm. Weil das ist halt auch anstrengend. Es sind halt viele. Ich habe recht viele Follower auf Twitter. Das macht natürlich, dass recht viele Leute auch immer wieder Kontakt aufnehmen auf sehr seltsame, oft sehr unangenehme Weise. Ich weiß, ich kann die Frage nicht restlos beantworten. Das ist das Problem, weil ich finde halt, auf app.net ist die Dynamik, die das hat, aus anderen Gründen eine gute. Es ist ein bisschen langsamer, du kriegst nicht sofort eine Antwort, wenn du fragst. Es ist allerdings auch weniger unterhaltsam auf app.net. Also auf Twitter sind halt so viele Menschen unterwegs, mit so vielen verschiedenen Sichtweisen auf die Welt, dass du halt immer irgendwas Interessantes siehst. Also du guckst in deine Timeline und fliegt halt immer irgendwas Interessantes an dir vorbei. Bei app.net passiert es mir oft, dass tagelang nichts Interessantes an mir vorbeifliegt. Oder halt nur Sachen, die ich auf Twitter schon gesehen habe. Ich könnte mich da schwer entscheiden. Also ich könnte mich da wirklich schwer entscheiden, wenn ich mich entscheiden müsste. Ich möchte auf beides nicht verzichten, weil ich auf app.net halt, da ist halt viel mehr Kommunikation. Bei Twitter ist halt so ein bisschen wie, weiß ich nicht. Ja, Twitter ist halt so ein bisschen wie auf einer großen Bühne stehen und Faxen machen. Und app.net ist so ein bisschen wie in einem kleinen Club zu spielen. So ist es vielleicht gut beschrieben. Und ADN hat halt noch ein paar schöne Sachen. Die Fotos, die ich da hochlade, gehören mir und nicht Twitter. Ich habe da noch ein paar andere Möglichkeiten. Ich kann Privatnachrichten mit, weiß gar nicht, mehreren tausend Zeichen schreiben. Das ist halt für die Kommunikation ist app.net wesentlich besser geeignet als Twitter. Twitter ist für mich ein Unterhaltungsmedium. Und das bespiele ich auch wie ein Unterhaltungsmedium oder im Wesentlichen wie ein Unterhaltungsmedium. Ich erzähle da halt meine dämlichen Scherzchen den ganzen Tag.
Also wenn man an echtem Austausch interessiert ist,
dann geht man nicht zu Twitter.
So appnet, ja.
Ja, genau. Und der ist dann da aber auch richtig, richtig super, muss ich wirklich sagen. Weil du kannst dann halt auch hingehen und sagen, so pass auf, jetzt beteiligen sich hier wieder 7 Leute an irgendeinem Thema. Ist ja auch so ein Problem, ne, dass irgendwann, du tauschst dich mit einem aus, irgendwann grätscht ein Dritter rein, noch ein Vierter und die klicken dann ständig auf allen Antworten, reply all, ne, so. Und dann wirst du ständig in irgendwelche Diskussionen verwickelt, die dich eigentlich überhaupt nicht interessieren und so. Und das kannst du auf app.net zum Beispiel umgehen, indem du sagst, so komm, wir gehen jetzt mal hier in den Chat. Da gibt es nämlich noch einen Chat nebendran, wo man sich dann mit mehreren Leuten versammeln kann. Und da kann man das dann klären, ohne dass die anderen da reingrätschen. Es wäre schwierig. Wenn ich mit der Pistole auf der Brust mich entscheiden müsste, würde ich app.net wählen. Mhm. Weil auch das ist öffentlich, das heißt, jeder kann es lesen, der es lesen will. Und die Vorteile überwiegen doch ein bisschen. Weil letztlich ist die Kommunikation mir, glaube ich, wichtiger als das große Publikum. Mhm. Also ich habe auf app.net habe ich auch irgendwie ein paar tausend Follower. Das heißt, auch daher habe ich längst ein großes Publikum. Das ist halt, man wird halt auch gierig, ne? Also das ist ja halt auch so, wenn hast du 100 Follower, denkst du, oh, alter Vater, sind das viele. Hast du, weiß ich nicht, 1000, sagst du, also es werden halt auch nie genug. Ne?
Ja, das stimmt. Ich habe auch letztens so eine Notiz gefunden, die ich irgendwie 2009 gemacht habe. Da steht, oh mein Gott, ich habe 200 Follower. Das kam mir so unglaublich viel vor.
Das ist auch unglaublich viel.
Ich konnte gar nicht mehr vorstellen.
Aber eigentlich ist das unglaublich viel, weil das sind 200 Leute. Also zumindest ist das, ich leite natürlich auch immer von meinem Verhalten ab. Also die, denen ich folge, denen folge ich, weil ich irgendwann mal gesagt habe, ich will das so, weil da, ich habe den Eindruck, als würde da was für mich Interessantes, Unterhaltsames oder sonst wie Wichtiges bei rausfallen. Und so gesehen sind 200 Follower total viel, weil es sind 200 Leute, die sagen, ich will das. Ich will, dass du mir ab und zu was schreibst. Es ist Wahnsinn. 200 Menschen, das muss man sich mal vorstellen. Mhm. Das ist schon wirklich enorm. Ich vergleiche das, was ich tue, ja immer mit Kleinkunst. Also mit so, ne, wie hier, weiß ich nicht, irgendwelche Rezitatoren oder Stand-Up-Comedians oder weiß der Geier was. Also irgendein Kleinkünstler, der sich auf eine Bühne stellt, hier irgendwo in Berlin, irgendein kleines Theater, im Mehringhof oder so, und da dann, ich weiß nicht, wie viele Leute da reinpassen, an einem Abend 200 Zuschauer hat oder sowas. Und gemessen daran, also wenn ich das, was ich im Netz mache, mit Kleinkunstbühnen vergleiche, das schaffst du mit so einer Bühne nicht.
Mhm.
Also da musst du schon einer von diesen Leuten sein, die im Fernsehen auftreten und dann noch im Theater spielen. Das ist schon, also ja, 200 ist viel.
Ja.
Eigentlich. Aber eben dann doch wieder nicht, weil da draußen sind halt 7,5 Milliarden. Ne?
Also ich habe ja sowieso so eine Theorie, dass je mehr Follower man hat, von desto weniger Leuten wird man im Grunde wirklich gelesen.
Warum?
Also das scheint irgendwie auch bei mir zuzutreffen. In meiner Anfangszeit, da hatte ich halt nur meine 200 Follower oder so. Und auf einen Tweet habe ich meistens 12 Antworten bekommen.
Mhm.
Und heute kann ich twittern, was ich will. Und kein Arsch meldet sich. Das, oder es kann auch so eine historische Entwicklung sein, dass man halt irgendwann Twitter oder dass die meisten Leute Twitter als eine Art Newsflash angefangen haben zu lesen,
mhm.
wo einfach Leute halt ihre Witzchen bringen und dieser kommunikative Aspekt komplett verloren ging. Das war einfach ein Anspruch, den man an dieses Medium nicht mehr gestellt hat.
Das
deswegen
geht
wurde
mir
immer
zum
noch,
Beispiel so.
Ne?
Also ich diskutiere da nichts
gelesen.
Mehr. Ich diskutiere da nichts mehr. Selbst wenn, und das passiert sehr oft, ich folge auch Leuten, mit deren Meinung ich überhaupt nicht übereinstimme.
Mhm.
Auch mit denen diskutiere ich nicht. Oder werfe ihnen noch irgendeinen Spruch zu, der ihnen klar machen soll, dass ich anderer Meinung bin als sie. Das mache ich gar nicht mehr.
Ja.
Also höchstens noch bei Leuten, mit denen ich mich, die ich schon so lange kenne und mit denen ich mich auch so gut verstehe, dass wir beide darüber lachen können, dass wir uns da gerade irgendwie betrollen oder sowas. Aber das, nee, die Kommunikation ist da raus. Also Twitter ist eine Bühne.
Ja.
Und als Bühne ist es super. Also es ist halt wirklich super. Ich finde, das hat halt wirklich, wenn ich auch diese Kleinkunstmetapher auch darauf wieder anwende, ist das halt wie so ein Kleinkunstfestival mit ganz vielen kleinen Bühnen in einem riesen Vergnügungspark oder sowas. Und du flanierst da halt so durch und bleibst mal bei dem einen stehen, der erzählt irgendwas, bleibst bei dem anderen stehen, der predigt dann irgendwas, weil, ne, und beim nächsten bleibst du stehen, der sagt dann hier, guck mal, ich verkaufe hier eine gute Zeitung. Also,
ja.
Es ist super, es ist wirklich super, aber für Kommunikation ist das nix.
Mhm.
Also, Freund von mir hat mal gesagt, also für alles, was die NSA mitlesen darf, benutze ich app.net, weil das halt so ein, ja, durch seine hohe Zeichenanzahl, dann pusht das auch sehr schön. Also es ist halt sehr gut, also app.net ist super für Kommunikation geeignet.
Mhm.
Das kann ich wirklich jedem nur empfehlen. Ist das eigentlich immer noch so invite only? Muss man immer noch Einladungen verschicken?
Ich weiß nicht. Ich denke mir auch immer, wenn das so wenig bekannt ist, wenn sich das bis jetzt nicht durchgesetzt hat, wird das, glaube ich, auch nichts mehr.
Ich schätze auch, dass das nichts wird. Also das kostet ja auch Geld und die wenigsten Menschen sind bereit, dafür zu bezahlen. Nee, ich glaube, 40 Follower darfst du auch kostenlos haben. Nee, 40 Leuten darfst du kostenlos folgen. Ab dem 41. kostet es dann Geld. Und die Vorteile von app.net erschließen sich, glaube ich, nicht so schnell. Auch mir erschließen die sich nicht so intuitiv.
Mhm.
Ich muss da auch halt immer wieder drüber nachdenken, warum ich da eigentlich rumlunger. Und ich werde aber mein Abo da verlängern auch, also weil ich finde das super. Also, ja. Ach, krass, so viel Meta-Gequatsche über diese Dienste. Das nervt mich ja am Internet am meisten, dass alle, die am Internet teilnehmen, also aktiv, die irgendwie publizieren. Alle, die am Internet teilnehmen, neigen dazu, immer wieder darüber zu schreiben oder darüber zu reden, dass sie am Internet teilnehmen und wie sie am Internet teilnehmen. Das finde ich sehr lästig.
Mhm.
Also ich muss immer so lachen, weil ich blogge jetzt seit über 10 Jahren, bin ich Blogger. Und die Blogger, die jetzt so seit 2 oder 3 Jahren schreiben, diskutieren genau denselben Quatsch, den wir damals diskutiert haben. Also dieses Meta-Gequatsch. Aha, sollte man Kommentare haben oder sollte man keine haben? Wie kennzeichnet man Werbung? Wie macht man das nicht? Bla 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 bla. Und ich denke echt so, haha, sehr geil. Ist halt ein bisschen so, wie ich mich heute amüsiere mich über Heranwachsende heute, also über die Kleidung der Heranwachsenden heute, genauso wie sich meine Elterngeneration über meine Kleidung amüsiert hat, als ich Heranwachsender war. Und bei den Bloggern ist es genauso. Das finde ich sehr amüsant. Nur halt in kürzeren Zeitabständen. Also ich lese heute in Blogs, die heute ein mehr oder minder hohes Maß an Aufmerksamkeit haben, genau denselben Quatsch, genau denselben uninteressanten Scheiß, der zu überhaupt gar nichts führt, wie das in meinem eigenen Blog gestanden hat und in allen anderen Blogs damals auch. Und ich denke jedes Mal, mein Gott, die Zeit, die wir damit verschwendet haben, dieses Metagelaber zu machen, hätten wir doch eigentlich auch in gute Geschichten investieren können. Dann gäbe es ein paar mehr schöne Geschichten im Internet.
Ja.
Apropos, wo ich dann heute wieder reingeguckt habe und genau dieses Phänomen gesehen habe, ist mein momentanes Lieblingsblog, der Kiezneurotiker aus Berlin. Empfehle ich jedem zu lesen. Kiezneurotiker.blogspot.com oder de, scheißegal, googelt's halt. Der lebt in Berlin irgendwo, ist die Menschen wirken ja immer auf eine bestimmte Weise. Er lebt in Berlin, scheint irgendwo angestellt zu sein. Obwohl, ich bin nicht sicher, ob er angestellt ist. Es kann auch sein, dass er Freiberuf ist, aber scheint recht gut zu verdienen und ist so ein bisschen herablassend. Also genau so, wie ich es mag. Und der zieht halt so durch die Gegend und ist eigentlich die ganze Zeit, es hat der ist so ein bisschen gereizt. Also er ist so ein bisschen gereizt und findet, der sieht halt unheimlich viel Scheiße und schreibt dann darüber und benennt die Scheiße auch als solche. Und das macht sehr viel Spaß. Kann ich echt nur empfehlen. Oh, und du hattest mir doch letztes Mal empfohlen, hier die auf Twitter, die wie hieß sie noch?
Friederike Haupt.
Friederike Haupt. Super.
Gell?
Super. Also ich bin 2 Tage, nachdem du das gesagt hast, bin ich Friederike Haupt-Fanboy geworden. Also ich finde die so super. Die hat auch, was sie schreibt, die hat auch eine so geile Schreibe. Super. Friederike Haupt ist echt, also das ist echt ein Tipp, ein schöner Tipp gewesen. Ja. Und es gibt so wenig Menschen, die schön schreiben können, finde ich.
Also ja, und so wenige Menschen, die auch etwas Kluges zu sagen haben. Weißt du, bei ganz vielen Journalisten, Redakteuren, Leuten von der Zeitung, denke ich mir, wenn ich einen Artikel von denen lese, denke ich mir, okay, du hast da jetzt gezeigt, dass du viele Wörter kennst.
Ja, genau.
Du richtest dich nach bestimmten Konventionen, aber ist das schon Denken? Ist das schon kritisches Denken? Ist das wirklich ehrliche Auseinandersetzung, intellektuelle Auseinandersetzung mit diesem Thema? Und bei Friederike Haupt weiß ich immer, dass da eine schlaue Person dahinter steckt.
Total super, ja. Wen's noch, also ich habe das halt auch. Ich habe das Gefühl, dass 95% aller Menschen, die in Zeitungen das Wort ergreifen, also da was reinschreiben, eigentlich, wie du sagst, nichts zu sagen haben.
Ja.
Die arbeiten da ihr Handwerk ab, mal mehr, mal weniger inspiriert, aber eigentlich haben die nichts zu erzählen. Das sind die meisten. Wo ich auch finde, wen man auch sehr gut lesen kann, das ist auch von der FAZ, Melanie Mühl. Ich weiß nicht, ob du über die schon mal gestolpert bist. Finde, die schreibt auch wunderschön. Und Markus Jauer ist auch einer von der FAZ. Den lese ich auch. Es ist auch so, also das sind halt die Namen, die ich in der FAZ in der Suchfunktion suche, weil ich gezielt Artikel von diesen Leuten lesen will, egal worüber sie schreiben. Und das ist für mich auch immer ein guter Hinweis darauf, dass das gute Autoren sind. Wenn es mir egal ist, Mist, dein Thema ist mir egal, schreib's halt auf, damit ich es lesen kann. Friederike Haupt. So, Huhu Alex, Huhu Holgi, schreibt der Martin. Seit Wurstgulasch Deluxe im Blue Moon höre ich ja, Wurstgulasch Deluxe? Höre ich ja Holgi zu gerne über Essen reden. Nun meine Frage. Wenn ich euch zum Essen einladen würde, ich schränke es absichtlich mit Wenn und Würde ein, wo beziehungsweise bei wem wollen wir dann zusammen essen gehen? Kosten spielen keine Rolle. Das Lokal muss in Deutschland sein, was keinerlei Diskreditierung anderer Länder oder Küchen sein soll, sondern eher am Bekanntheitsgrad der Chefköche liegt. Das Lokal sollte mindestens einen Stern oder höheren Bekanntheitsgrad haben. Würdet ihr lieber zu den bekannten Fernsehgesichtern, die für RTL und Co. den Affen raushängen lassen gehen, oder lieber zu den Damen und Herren wie Tim Raue oder Joachim Wissler? Ich freue mich sehr auf eure nicht zeitnahe Antwort und gönne mir bis dahin ein paar Currywürste. Außerdem schlägt er vor, ich sollte mal mit Tim Raue einen Rind machen. Ich kenne Tim Raue gar nicht. Das ist ein Koch. Das ist irgendein bekannter Koch, den ich aber nicht so richtig auf dem Schirm habe. Geld spielt keine Rolle. Geld spielt keine Rolle. Ich möchte gerne mal von Vincent Klink bekocht werden.
Ich muss diese Frage komplett an dich abgeben. Ich habe null Ahnung von irgendwelchen Chefköchen und tollen Restaurants. Also ich weiß nichts darüber, wirklich gar nichts.
Ich würde gerne mal, ich weiß gar nicht, ob Vincent Klink, ob der überhaupt Sternekoch ist, aber der ist auch manchmal im Fernsehen, so ein Dicker ist das. Und ich würde gerne mal von dem bekocht werden. Zwar nicht, weil ich irgendwie denke, der hätte, also ich habe keine Ahnung, was der so kocht und was der so kann oder so, sondern der hat aber eine Zeitschrift herausgegeben, die mittlerweile eingestellt ist. Die hieß Häuptling eigener Herd. Und das war, was war denn das? Ja, das war halt einfach so eine, wie nennt man das? Eine Sammlung von Essays. So kam, glaube ich, alle 2 oder 3 Monate. Musste mal gucken. Und der hat halt so Autoren versammelt. Hat Autoren versammelt, die dann über irgendwas geschrieben haben. So. Zum Beispiel über Gemüse. So Geschichten über Gemüse. Mhm. So, und Wiglaf Droste hat da zum Beispiel auch sehr viel geschrieben. Ich glaube, der war sogar Mitherausgeber. Also ich habe Häuptling eigener Herd sehr geliebt. Ist mittlerweile eingestellt, weil ja, Koch kostet halt viel Zeit und Geld, so ein Ding zu produzieren. Und offensichtlich haben es die Leute nicht so sehr geliebt, dass sie es in hinreichender Anzahl gekauft haben. Aber ich würde mich wegen Häuptling eigener Herd würde ich mich gerne mal von Vincent Klink bekochen lassen. Ja, aber mein Gott, wo will man sich denn? Wie, du weißt nicht, wo man dich zum Essen einladen sollte?
Keine Ahnung.
Trattoria Toscana hier unten auf der Ecke. Gehst du nicht gern essen?
Ich mag nicht so. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass ich in einem echt tollen Restaurant Spaß haben könnte. Also wo man so seltsame Dinge bekommt und die dann essen muss, die in irgendwelcher komischen Lache liegen. Ich weiß nicht. Ich bin mehr so. Weißt du, ich bin froh, wenn ich Kartoffelbrei essen kann.
Weil man die nicht kauen muss.
Das ist mir das liebste Essen.
Weil man die nicht kauen muss.
Ja, und ansonsten, weißt du, ich mag halt Indisch und Asiatisch sehr gerne. Damit kann man nichts falsch machen, wenn man mich zum Essen einladen möchte.
Ich würde gerne mal richtig teures Steak essen. Also so, ne, so Kobe-Rind.
Mhm.
Sowas würde ich gerne mal essen, glaube ich. Aber dazu braucht man ja auch kein Sternrestaurant, dazu braucht man nur das Fleisch und einen ordentlichen Koch. Ist schwierig, also ja. Es ist wirklich schwierig. Ich hab mich so viel mit so Sterneköchen auch noch nicht beschäftigt und mit guten, teuren Restaurants auch noch nicht. Weil es mir dann auch immer dann doch ein Tick zu teuer ist wiederum.
Mhm.
Also Sterneköche, da muss ich glaube, da ist dann eh noch das Problem, dass die müssen halt auch teuer sein, aus irgendeinem Grund. Und ich habe auch das Gefühl, dass dann ausgerechnet Sterneköche immer noch teurer sind. So, also teurer als nötig, weiß nicht.
Also die sind ja schon deswegen teuer, damit die Reichen unter sich sein können.
Ja, wahrscheinlich, ne?
Kann ja, ganz sein, bestimmt, ja. Ganz bestimmt sogar. Das ist ja das, was diese Exklusivität ausmacht. Nicht jeder kann es sich leisten, deswegen kann man dort sicher sein, nicht dem Pöbel zu begegnen.
Ja, das stimmt. Und das ist ja auch so. Das ist ja auch wirklich so. Also wenn du in Berlin, gibt es ja in Mitte das Borcherts, kennt man ja sicherlich. Das ist halt so ein enger, extrem lauter, extrem hektischer Laden ist. Und es gibt eigentlich keinen allzu guten Grund, da reinzugehen. Die haben ein sehr gutes Wiener Schnitzel. Die anderen Sachen kann ich mir da nicht leisten. Oder will ich mir da nicht leisten. Da kommt halt der Pöbel auch selten rein.
Ja.
Stimmt schon. Also ich bin da der Pöbel. Also, und dann rennt da halt irgendwie so ist halt so Tscherno-Jobatai ist da so Publikum, weißt du? So, der kennst du vielleicht, den Herausgeber der Huffington Post, den niemand leiden
kann. Ja, sicher.
Den niemand leiden kann, außer den Fernsehzuschauern. Das war sein Glück. Naja. Der Ali wüsste gerne. Schön. Die große Offenbarung. Eine der Weltreligionen stellt sich als wahr heraus. Welche sollte es sein?
Auf jeden Fall eine. Als wahr, aber darum, mein Gott, das ist eine furchtbare Frage. Ich würde nämlich sagen, die Religionen sind am besten, die den wenigsten Schaden anrichten.
Das Judentum.
Und das.
Das ist Judentum, die missionieren gar nicht. Die missionieren nicht mal.
Ja, die, ja, dann also, soll es meinetwegen das Judentum sein.
Finde ich jetzt, also, ne?
Ja.
Die wollen einfach, das ist ja meine Theorie, warum die so unbeliebt sind, weil die sagen halt, ja, könnten wir vielleicht unter uns bleiben?
Ja.
Haut mal ab, wir machen hier unser Religionsding, ihr könnt ja euer Religionsding machen, aber wir machen jetzt hier unser Religionsding.
Ja.
Und das können halt die anderen nicht verknusen, weil die halt denken, ihr müsst doch, das ist doch, das, so geht das doch nicht. Oder so. Mhm. Und darum finden sie so doof. Oder?
Man kann zum Judentum auch nicht konvertieren, kann das sein?
Man kann nur reingeboren werden. Das kann man, aber das ist, glaube ich, wahnsinnig aufwendig.
Ja.
Also kannst halt nicht einfach mal in die Synagoge rennen und sagen, so hier, wie viel Weihwasser muss ich trinken oder wie oft muss ich irgendeinen albernen Satz aufsagen, damit ich Jude bin? Es geht halt nicht.
Okay. Also bei den Muslimen ist das ja wirklich ganz einfach. Da musst du einfach nur so tatsächlich einfach nur den so Satz sagen mit Zeugen, genau. Zwei Leute halt und bist Zack. Schon Moslem.
Genau. Ja. Bei den Christen musst du dich halt taufen lassen, das machen die ratzfatz.
Ja. Ja, also ich weiß aus.
Bei den Juden musst du erstmal einen Rabbi finden, der mit dir redet. Ich versuche seit über einem Jahr einen Rabbi zu finden, der mit mir redet.
Was? Ach so, für deine
Telefonsendung. Ja, die wollen noch nicht mal, die wollen noch nicht mal mit mir ein Interview machen. Ja.
Ja.
Geschweige denn. Ja.
Dich in ihre Glaubenszirkel aufnehmen.
Naja, gut, die wären ja auch bescheuert, wenn die mich jetzt aufnehmen würden. Also, ja, absurd.
Also ich finde polytheistische Religionen sehr viel besser als monotheistische, weil sie ihrer Natur nach tolerant sind gegenüber anderen Religionen.
Na gut, dann möchte ich bitte, dass der rheinische Katholizismus wahr ist.
Wieso, mit den ganzen Heiligen oder was?
Nö, so Gott sieht alles, aber der betzt nicht.
So.
Das ist halt das Tolle. Schön. Also Kölner Katholiken sind eigentlich die Besten. So. Ja, ja, das hat der Herrgott nicht so gewollt, aber es schmecke so jod, ne?
Nein, es soll das wahr sein, was schön ist für alle Menschen und also alles, was polytheistisch ist, finde ich gut und alles, was animistisch ist, also wo die Natur beseelt ist, wo die Sonne eine Person ist, wo der Fluss eine Person ist. Aber das sind doch, das, also nicht Personen, nicht Personen im Sinne von personifizierter Gott, sondern
ja, aber dann
einfach Kräfte. Das sind Kräfte.
Baum mehr fällen, ohne dass du irgendwie vorher irgendwie 27 Mal drum rumlaufen und mit Klangschalen irgendwie klöppeln musstest. Nee, ich weiß nicht.
Naja, aber denk doch mal, das ist ja auch so eine Wertschätzung des Lebens. Du, also es gibt es ja immer noch bei vielen Religionen, dass man zum Beispiel, also natürlich bei älteren Religionen, bei Völkern, alten Völkern, Eingeborenen und so weiter, natürlich kannst du den Baum fällen, du kannst Sachen ausreißen, du kannst ein Tier töten, aber du entschuldigst dich bei dem Tier. Das heißt, du erkennst an, dass es für deine Bedürfnisse sterben musste. Und dann ist es okay. Ja, das ist dann, das hat dann nichts mit sinnlosen Worten.
Ach du Scheiße, was machen dann die Veganer?
Ja, die haben Pech gehabt.
Achso, weil dann bricht denen ja das Argument weg.
Ja, so ist es.
Ah.
Also, ich bin wirklich Fan von
Dann möchte ich auch gerne sowas. Dann möchte ich so eine Religion haben, damit ich auf Partys nicht mehr erzählt kriege, dass die Bulette, die ich da gerade esse, eigentlich echt total assi ist. Das passiert mir aus irgendeinem Grund ständig.
Ja.
Also, ich weiß nicht, aber na gut.
Also man sagt ja auch, und das finde ich ziemlich gut, manche Leute, also auch Leute, die dem Vegetarismus positiv gegenüberstehen,
das tue ich
sagen,
durchaus.
Man,
also
man sollte,
Vegetarier lassen einen ja auch in Ruhe.
Man sollte das Tier, das man zu essen beabsichtigt, vielleicht auch mal selber töten.
Zumindest sollte man das irgendwann mal getan haben, ne?
Einmal getan haben oder es einmal bezeugt haben oder so. Ich finde das
bezeugt
ziemlich
haben.
Also bevor man sagt, hier, ich bin Fleischfresser und werde nie Vegetarier sein, sollte man das vielleicht doch mal machen.
Ja. Schlecht wäre das nicht. Könntest du das?
Nein.
Hast du es probiert?
Nein, ich bin auch ein verkappter Vegetarier, muss ich sagen.
Ach so, wie Maruscha, halb vegetarisch, halb vegan, aber ab und zu auch mal ein Huhn essen? Das hat die wirklich gesagt. Dieser halb, das ist auch sogar, ja, ich bin halb Vegetarier. Nein, bist du nicht. Du bist entweder Vegetarier oder Veganer oder bist halt nicht. Aber so ein bisschen ist halt Quatsch.
Ja, das ist.
Ich bin ja Veganer, schön, aber einmal im Monat esse ich einen Huhn. Mhm. Das ist halt total bescheuert. Ach.
Ja. Nee, also ich bin vom Intellektuellen her bin ich komplett Vegetarierin. Auf jeden Fall. Und ich weiß,
Vegetarier bin ich auch, ja.
Wenn ich mich damit intellektuell beschäftige, also mit Gedanken sozusagen rational, dann will ich das 100 pro. Aber ich kann es halt nicht umsetzen im Alltag. Es funktioniert einfach nicht. So, und das erkenne ich an. Ich weiß, dass da bei mir eine kognitive Dissonanz besteht. Und Und dass sich das nicht ändern kann. Also klar,
da machst du es dir aber ein bisschen einfach, oder?
Ja, ich mach's mir einfach. Ich mach's mir einfach, aber ich mach mir keine Illusion darüber, dass ich es mir einfach mache.
Okay. Und wie ist es mit dem Veganismus? Geht's dir da genauso? Nö. Dass du sagst, dass das intellektuell... Nö.
Ja, oder doch, irgendwie schon. Als ich letztens mich beschäftigt habe mit der menschlichen Domestizierung von Tieren, hat es mich einfach umgehauen, was ich da erfahren musste oder was mir da einfach bewusst gemacht wurde. Also wie wirklich Tiere vom Menschen beschnitten wurden, gezüchtet wurden, also brutal sozusagen den menschlichen Bedürfnissen angepasst wurden, wie ganze Tierarten sozusagen ihre Natürlichkeit verloren, um den Menschen zu dienen und wie sie, also man könnte zum Beispiel sagen, dass Schafe und dass Hühner und dass Schweine sehr erfolgreiche, evolutionstechnisch sehr erfolgreiche Arten sind, weil sie sich in einer unglaublichen Geschwindigkeit über die ganze Erde ausgebreitet haben. Mhm. Gleichzeitig sind es aber auch die Tiere, denen es am allerelendsten geht. Das heißt, dieser evolutionäre Erfolg ist nicht gleichzusetzen mit einem Lebensstandard-Erfolg, also mit Glück, mit Zufriedenheit, mit irgendwie einem würdigen Leben.
Haben die sich von alleine so weit verbreitet oder haben die sich so weit verbreitet, weil der Mensch Ackerbau und Viehzucht, weil wir Viehzucht
natürlich
angefangen haben?
Ja, okay. Das ist die ganz genau. Mit der Viehzucht hat es angefangen, dass diese Tiere sozusagen versklavt wurden und dass alle Abweichungen, die den Menschen nicht dienten, aussterben mussten. Und ich finde diese Vorstellung einfach widerlich und ekelhaft, dass diese Tiere so leiden müssen, dass sie da zusammengepfercht sind in diesen ganzen. Also ich kann das alles total gut nachfühlen und immer besser und es wird auch immer schlimmer mit dem Druck, der da auf mir lastet, aber ich bin einfach noch nicht so weit.
Noch nicht so weit heißt, du gehst davon aus, dass früher oder später jeder zum Veganer werden würde?
Davon gehe ich aus. Ah, davon gehe ich wirklich aus. Also das ist auch ein Ziel für mich eigentlich. Das wäre ideal, wenn ich das irgendwann wäre, sein könnte. Und ich glaube tatsächlich, dass sich die Menschheit dahin entwickeln wird.
Interessant.
Das wird,
ich glaube, das nicht,
hunderte von Jahren, das wird hunderte von Jahren dauern, aber ich bin mir ziemlich sicher.
Das würde bedeuten, wir würden, ne, also Veganer, nicht Vegetarier, ne? Also kein, ja. Also nix, keine tierischen Produkte mehr, keine Eier, keine Milch, kein Käse.
Genau.
Keine Schuhe, den ganzen Krempel, also das volle Programm.
Alles, was sich ersetzen
kann
lässt,
ich mir nicht
wird ersetzt werden.
Kann ich mir nicht vorstellen. Ich glaube, wir werden, ja, okay, wir werden irgendwann Fleisch synthetisieren.
Zum Beispiel.
Ja, genau. Gut, wahrscheinlich werden wir irgendwann in der Lage sein, die tierische Produkte so zu synthetisieren, dass sie dieselbe Qualität haben wie ein tierisches oder ein original tierisches Produkt. Weil du kommst halt an Leder nicht ran im Moment, ne?
Ja.
Also ich habe noch keinen Plastikschuh gesehen, der so lange gehalten hätte wie ein Lederschuh und gut zu reparieren gewesen wäre und sowas. Also irgendwann werden wir es vielleicht, also ja, spätestens wenn wir es synthetisieren können, aber ich glaube, weil ich glaube nicht, dass die Menschen aufhören werden, Fleisch zu essen, das glaube ich nicht. Allein als schnellen Proteinlieferanten,
ja,
und sowas,
das,
weißt du?
Das wird auch, das ist Quatsch, wenn ich sage, in ein paar hundert Jahren wird das sein, das ist ja, es gibt doch diese fleischfressenden Nationen, irgendwie die Araber oder die Polen oder was, ja, bei denen ist das so tief verwurzelt,
ja,
da muss verdammt viel passieren, damit überhaupt die vegetarische Lebensweise eine Legitimierung bekommt,
ja.
Dass das überhaupt geht, dass man zum Beispiel in einer polnischen oder einer arabischen Gesellschaft aufwachsen kann und die Option besteht, kein Fleisch zu essen.
Ja.
Da muss man ja auch erstmal die Bedingungen schaffen, quasi.
Was ich auch ganz interessant finde, ist, dass das Fleisch immer sehr gut schmeckt. Jetzt sagen natürlich ganz überzeugte Vegetarier und Veganer, es schmeckt überhaupt nicht gut. Aber ich finde es schon interessant, dass es, also selbst Leute, die mal eine Zeit lang vegetarisch gelebt haben, finden, also es ist meine Wahrnehmung auch und auch meine Alltagserfahrung, weil bei mir war es ja genauso, ich habe ja auch mal gar kein Fleisch gegessen, wie schnell, also ich habe schneller wieder zum Fleisch zurückgefunden, als ich jemals zum Tofu hinfinden würde. Zum Beispiel.
Ja, ja,
das finde,
ja,
ich schon interessant und ich weiß jetzt gar nicht, ob das was ist, ob das was Kulturelles oder was Biologisches ist.
Also,
also
man
der,
sagt
weißt du,
ja,
der Wohlgeschmack.
ja.
Ne? Das, also ob das ist das kulturell.
Mir schmeckt Fleisch auch. Und ich glaube, das ist biologisch. Es gibt ja so Forschungen irgendwie, die besagen, dass wir es auch so lieben, wenn etwas knackig ist. Wenn zum Beispiel Chips, wenn die knacken
Ja.
oder wenn etwas eine knackige Hülle hat, dass wir das deswegen so lieben, weil wir denken oder weil in uns noch dieser Urmensch steckt, der sich eine Antilopenkeule oder sowas erbeutet hat und dann so richtig da reinbeißen kann. Ja? Oder der beißt, viele Menschen haben sich, also Urmenschen haben sich auch vom Knochenmark ernährt. Das heißt, die waren noch nicht so gut organisiert, dass sie ein ganzes Mammut oder so erlegen konnten. Die mussten darauf warten, dass natürliche Feinde ihre Beute halt niederstrecken. Also, dass zum Beispiel ein Löwe eine Antilope ausweidet. Wenn der Löwe sich dann entfernt hat, weil er das ganze Fleisch gegessen hatte, kamen die Leute und was denen noch übrig blieb von dieser Antilope, war das Knochenmark.
Ja.
Um an dieses Knochenmark zu kommen, mussten sie diesen Knochen aufbeißen und das hat halt diesen schönen Knack gemacht. Also das ist nur eine von vielen Theorien aus dieser Ecke, ja, aber ich finde schon, dass das eine gewisse Plausibilität besitzt.
Es würde mich zumindest nicht wundern, weil wir sehr viel Steinzeitmensch-Programmierung noch in unserem Kopf mit rumschleppen. Der Fluchtreflex zum Beispiel, den wir eigentlich überhaupt nicht mehr brauchen, der ist ja immer noch da. Der Fehlschluss, der ist immer noch da. Der ist halt völlig unnötig. Also Fehlschluss und Fluchtreflex hängen eng miteinander zusammen. Das ist was der moderne Mensch gar nicht braucht und hat es trotzdem. Vielleicht ist sowas auch noch übrig. Wer weiß.
Ja, ja. Und ich spüre auch selber so meine Wurzeln, meine Verwurzelung oder meine Verbindung zu den Urmenschen, wenn ich in Fleisch beiße oder wenn ich länger kein Fleisch gegessen habe. Ich habe kein Fleisch gegessen und irgendwann denke ich, boah, jetzt Fleisch. Fleisch.
Das
fühlt sich einfach so triebhaft an. Ja, das
und
ist,
wesentlich triebhafter als Obst oder Salat, was ich mindestens genauso gerne esse. Ja,
genau.
Stimmt. Ach so, jetzt ein Salat. Ist immer noch mal anders als, boah, ein Steak wäre geil jetzt.
Ja.
Stimmt, ja.
Obwohl, ich glaube, ich könnte mich genauso gut von Fisch ernähren. Also wenn man mir jeden Tag einen Fisch hinsetzen würde, wäre das auch schon Fleisch genug für mich. Schmeckt mir mindestens genauso gut wie Fleisch.
Ja, nee.
Es hat halt nicht diese Blutqualität.
Genau, es ist was völlig anderes halt. Es ist genauso geil, aber völlig anders. Also ein... Ich glaube, ich gehe nachher ein Steak essen.
Na super.
Das hat das Rind jetzt davon. Der Kasper fragt, was macht Deutschland besser, dass es nur 7,5% Jugendarbeitslosigkeit hat und nicht wie zum Beispiel Griechenland oder Spanien weit über 50%? Kann man dieses Rezept exportieren?
Ich verstehe die Frage.
Naja, Deutschland hat 7,5% Jugendarbeitslosigkeit, Griechenland oder Spanien haben 50% Jugendarbeitslosigkeit.
Okay.
Wobei ich da jetzt nicht ganz sicher bin, ob die beiden Zahlen auf dieselbe Weise zustande gekommen sind. Aber selbst wenn es nur die Hälfte wäre in Spanien, sind 25% Jugendarbeitslosigkeit immer noch unerträglich viel. Ich habe keine Ahnung, was wir anders machen. Was wir
bessere Organisation einfach. Mehr Bürokratie, mehr Scheiße, mehr Ordnung.
Nee, ich glaube, die Spanier und die Griechen und so, die haben genauso viel Bürokratie. Ich glaube nicht, dass wir Bürokratie im Überfluss hätten oder im Übermaß. Ich habe keine Ahnung, wir haben ein anderes Ausbildungssystem. Das ist schon mal sicher. Also wir haben halt dieses duale System, ne? Also im Betrieb und Berufsschule auszubilden.
Anderes Ausbildungssystem, anderes Sozialsystem, auch eine andere Denkweise darüber, wie junge Menschen zu fördern sind. Also ich kann mir vorstellen, ich habe keine Ahnung, wie es in diesen Ländern aussieht, aber ich kann mir vorstellen, dass dort so ein bisschen Mentalität herrscht, jeder soll mal machen, wie er am besten kann, man muss halt kämpfen, um irgendwas zu ergattern und so weiter. Und diese ganzen Hilfen, die man vom Staat bekommt, wie das bei uns halt so ist,
was ist
so die Aufgabe des Einzelnen.
Was wir auch haben, ja gut, aber selbst wenn es die Aufgabe des Einzelnen ist, arbeitslos ist arbeitslos. Also wenn du keinen Job hast, hast du keinen Job, egal wer dir jetzt dein Essen finanziert.
Ja.
Wir haben halt Industrie und zwar nicht wenig Industrie. Ich könnte mir vorstellen, dass das auch was ausmacht. Und Spanien ist, glaube ich, nicht so durchindustrialisiert und Griechenland auch nicht wie Deutschland. Also bei uns stehen ja überall Fabriken, in denen dann halt auch, ja, weiß nicht, die sogenannten, wie nennt man die, geringqualifiziert, so nennt man sie, genau. Mhm. Die geringqualifizierten dann vielleicht auch noch unterkommen. Ansonsten hätten wir halt auch eine wesentlich höhere Jugendarbeitslosigkeit, weil unser Bildungssystem spuckt jedes Jahr, was ich glaube, 20% ohne Schulabschluss aus.
Ja.
So, und die kommen halt nirgendwo unter. Das ist halt völlig unrealistisch. Davon ist dann nochmal die Hälfte, das ist auch wieder vage Zahlen, die schon wieder ein paar Jahre alt sind und mir auch nur erzählt wurden von einer Bildungsforscherin. Die Hälfte von diesen 20% ist dann nochmal nachqualifizierbar. Das heißt, die kannst du dann noch irgendwie über so irgendwelche Akademie-Dinger oder sowas, kannst du die dann noch dahin bringen, dass sie wenigstens genug Mathe können, um irgendwie einfache geringqualifizierte Arbeit durchzuführen. Und was mit den anderen ist, die bleiben halt dann da sitzen, jedes Jahr 10%. Mhm. So. Und das würde sich ja dann aufaddieren. Also nach 10 Jahren hättest du eine komplette Jugendgeneration, also nach 10 Jahren hättest du dann eine 500.000 Menschen, die nicht ausbildbar sind, weil sie noch nicht mehr in der Lage sind, ihren Namen und ihre Anschrift fehlerfrei aufzuschreiben. Das ist jetzt kein blöder Spruch, sondern davon gibt es sehr, sehr, sehr viele bei uns.
Mhm.
Aber was machen wir besser? Keine Ahnung. Also vielleicht erfassen wir es anders. Ich weiß nicht, ich weiß es nicht. Ab wann gilt bei uns, ab wann redet man bei uns von Jugendarbeitslosigkeit, ab wann redet man in Spanien von Jugendarbeitslosigkeit? Wer weiß, wie es in Deutschland aussehen würde, wenn man spanische Maßstäbe anlegt oder so. Keine Ahnung.
Ja, weiß ich auch nicht.
Wir wissen es. Das ist, woher sollen wir das wissen? Wir sind die Vrindheit. Hallo, ihr zwei, schreibt der Ronald. Könnt ihr mir vielleicht verraten, warum die oftmals doch recht bescheuerten Fotos auf Essensverpackungen irgendwo mit einem kleingedruckten Serviervorschlag gekennzeichnet sind, wo selbst ein Sternekoch den Inhalt kaum zu einem annähernden Aussehen verhelfen kann?
Okay, die Frage ist also, warum diese Abbildungen unrealistisch sind.
Sie sind unrealistisch und dann steht da auch noch Serviervorschlag, obwohl man das im Leben nicht so serviert kriegt.
Nicht so servieren kann, ja.
Kann. Weil sonst die Leute reihenweise klagen würden und sagen würden, das ist da nicht drin.
Essen muss überirdisch sein. Es muss das Versprechen des Paradieses in sich tragen. Also auf der Verpackung. Nee, wirklich. Guck mal, was kaufst du eher? Greifst du eher zu einer Packung, wo die Tomaten knackig und saftig drauf sind? So richtig schön rot, übernatürlich rot, so wie keine Tomate aussieht. Also sozusagen das Idealbild einer Tomate.
Ja.
Im Platon, im Sinne von Platon. Die
Platomate.
Idee, die Idee einer Tomate. oder halt so ein Pudding. Wie geil ist denn so ein Pudding? Perfekt gestürzter Pudding. Da sind keine Löcher drin oder was? Da läuft da so eine leckere Himbeersoße runter mit einem Sahnehäubchen, das so schön aussieht wie die Wolken am Anfang von den Simpsons oder so. Also das ist für mich. Da denke ich, ach, dieses Essen. Essen kann etwas so Erhabenes sein, aber das Essen einfach nur Stopfen vom Körper, damit es hinten wieder rauskommt. Und das ist verkaufsfördernd, ganz einfach.
Ja. Und, ist halt PR, ist halt Marketing, ist halt Reklame. Auf der Verpackung ist Reklame und weil sie nicht Reklame draufschreiben wollen, schreiben sie halt Serviervorschlag, damit es halt so aussieht, damit die Leute nicht merken, dass es Reklame ist. Also man merkt ja wirklich nicht, dass es Reklame ist, sondern immer erst dann, wenn man drüber nachdenkt, was da eigentlich vorne drauf ist, wie jetzt gerade. Ja. Ansonsten kauft man den Scheiß halt. Ansonsten glaubt man ja wirklich diese Tiefkühlpizza für 3,80 oder 2,50 oder was auch immer Tiefkühlpizza kostet. Diese Pizza würde so aussehen wie auf der Packung, was sie halt im Leben
niemand,
nicht tut.
Niemand würde Sachen kaufen, die so aussehen, wie sie wirklich aussehen. Ja. Also die auf der Packung so aussehen, wie sie dann...
Also Fabrikessen jetzt, ne? Frisches ist ja, das sieht halt so aus,
ganz genau. Ja. Außerdem, dass es halt... Ich finde, so ein Werbebild muss auch immer ein bisschen irritieren. Sonst fesselt es die Aufmerksamkeit nicht. Also je unrealistischer so ein Pudding aussieht auf einer Packung, umso eher schaue ich drauf.
Stimmt.
Kann ich von mir sagen. Wenn die Götterspeise echt aussieht wie so ein Smaragd aus einer Prinzessinnenreihe von, weiß nicht, einer Kinderspielzeugfirma oder so, dann gucke ich da drauf, weil ich denke, nee, komm, ne? Das sieht ja voll krass aus. Und das fesselt sofort meine Aufmerksamkeit.
Darum ist das drauf. Der André schreibt eine, oh, ganz viel Text. Der André hätte da mal noch eine Frage. Immer wenn ich zum Beispiel auf der Toilette eines Restaurants Männer beobachte, die nach dem Urinieren rausgehen, ohne sich die Hände zu waschen, überlege ich, wie man sie auf ihr Fehlverhalten hinweisen kann, ohne dabei belehrend zu werden. Mit welchem knackigen Spruch könnte man solche Menschen darauf ansprechen und vielleicht sogar dazu bringen, sich zukünftig die Hände zu waschen? Besonders schlimm finde ich es ja, wenn vom Urinal über den Wasserhahn, den Seifenspender bis hin zum Handtrockner alles per Sensorbedienung berührungsfrei und hygienisch gestaltet ist, man aber den von den Nicht-Händewaschen versifften Türgriff zum Verlassen der Toilette runterdrücken muss. Wie macht man Männern klar, dass sie sich nach dem Pissen die Hände zu waschen haben? Erstens, haben die sich nicht nach dem Pinkeln die Hände zu waschen? Das ist halt, also ich wasche mir halt, ich wasche mir die Hände vor allen Dingen vor dem Pinkeln, weil mein Schwanz für gewöhnlich sauberer ist als meine Hände. Das heißt, Leute, die sich nach dem Pinkeln die Hände waschen, ja. Deren Schwänze sind für gewöhnlich dreckiger als ihre Hände. Und das muss man schon mal hinkriegen. Ja. Also
vor allem, die Leute tun immer so, als würde man sich auf die Hände pissen.
Das machen manche auch. Ja.
Machen das manche? Manche, ich weiß,
wenn du
ja
richtig
nicht,
Hacke bist, dann pissst du dir auch auf die Hand.
Aber ich weiß nicht, also ich finde oft diese Forderung, sich nach dem Pipi machen oder was, die Hände zu waschen, ja gut, also bei Frauen finde ich es noch sinnloser als bei Männern. Mir persönlich ist sowas egal, also solange da nicht irgendwie was dran ist,
ja.
Soll man sich,
Also ich weiß jetzt auch nicht, seit Carmen Thomas, der großen Journalistin, die dann irgendwann auch den Überblick verloren hat und ein Buch darüber geschrieben hat, wie super das ist, seine eigene Pisse zu trinken.
Heilen mit Urin.
Ja, völliger Schwachsinn. Aber war damals modern. Und wir lachen heute noch über die Kollegin, was auch ganz so. Carmen Thomas war die mit Schalke 05, glaube ich auch. Also seitdem wissen wir, dass Urin jetzt nicht so schlimm ist. Also man stirbt nicht von Fremdurin. Also das ist, ich glaube, Urin ist sogar vergleichsweise keimfrei auch, ne? Oder? Mhm. Oder ist das nur für den eigenen Körper nicht so belastend? Ich weiß es gar nicht mehr. Also ich finde jetzt, natürlich finde ich das auch nicht prickelnd, dass Toilettentürgriffe mit allen möglichen Exkrementrückständen, also Kolibakterien, ne, hast du ja auch, also wenn du den Arsch abgewischt hast, da kannst du ja mal deine Hand danach irgendwie auf ein Agar-Agar-Schüsselchen legen und gucken, was ein paar Stunden später passiert. Das ist echt nicht schön. Aber, also, ja, weiß ich nicht, ich finde das nicht so schlimm. Ich finde es wesentlich unangenehmer, wenn die Leute ihre Schwänze mit ihren dreckigen Händen anfassen. Also da denke ich jedes Mal so, sag mal, Alter. Und hinterher sitzt du dann am Tisch mit irgendeiner Ollen und denkst, blass mir eine. Weil das ist ja das, was in Männerköpfen vor sich geht, regelmäßig.
Alle 7 Sekunden.
Blass mir eine. Das ist so, ne? Blas, steck dir das in den Mund, wo ich eben mit meinen klebrigen Händen dran war. Das ist halt schon irgendwie, nee, weiß ich nicht. Ich finde das so als Gesamtkonzept, finde ich, Hände waschen oder mit dreckigen Händen im Stehen pinkeln, finde ich als Gesamtkonzept irgendwie sehr gruselig. Ja.
Mhm.
Gut, wenn man irgendwo unterwegs ist und dringend muss und an einen Baum und so, geht's halt nicht anders, aber ja.
Ich erinnere mich jetzt an einen Trend aus dem Internet und zwar Urinella.
Was?
Kennst du das noch?
Urinella?
Urinella war eine Pisstüte für Frauen, die konnte man sich ausschneiden. Also die gab
es. Trichterchen.
Die gab es, ja, Trichterchen, so ein Trichterchen, ja. Ganz genau. Ich weiß aber nicht, wie die sich das vorgestellt haben. Dafür braucht man doch so ein extra Papier, damit das Pipi halt nicht durchweicht oder was.
Ja, also ich glaube, Pappe das musst du halt nehmen. Also
das gab es ja halt zu bestellen, so wie Staubsaugerbeutel. So eine ganze Packung voller Urinella oder man konnte sich das halt ausdrucken, aber ich glaube, das war nur so zum Spaß oder um sich mit diesem Konzept irgendwie vertraut zu machen.
Urinella, ja. Ist doch diese Heilerin, dachte ich.
Das ist Urinella von Fiat Lux.
Urinella, genau, Urinella von Fiat Lux, die immer in so großen Badewannen Pipi umrührt und das dann ihren Jüngern zu trinken gibt oder so ähnlich. Urinella. Warum sind wir da nicht früher drauf gekommen? Lebt die überhaupt noch? Die ist doch schon tot, oder? Lebt die? Ich weiß gar nicht.
Ich fürchte, sie lebt noch.
Die, also, ey. Alter.
Die ist so unglaublich.
Ich habe eine, so hab eine tolle Stand-up-Comedian, wie heißt denn das? Comedienne, genau, gefunden. Amy Schumer heißt die. Und ja, und ist halt, die ist wirklich witzig. Musst du dir dann nachher mal auf YouTube angucken. Amy Schumer, sehr schön.
She speaks like angels were sleeping on her tongue.
Sehr, also Amy Schumer ist wirklich, ich bin in Amy Schumer verliebt. Ich werde, ich will jetzt Amy Schumer heiraten. Zack, das hat sie jetzt davon. Da hat hier Friederike Haupt aber nochmal Glück gehabt. Florian fragt, was war das Ekligste, das ihr jemals gesehen habt? Was war das Ekligste, das ihr jemals angefasst habt? Was war das Ekligste, was ich jemals angefasst habe?
Also, das Ekligste, was ich jemals gesehen habe, das ist in diesem Film Brasil, dieser mit Eingeweide gefüllte Sarg. Auf jeden Fall. Also das finde ich sowas von ekelhaft, dass mir das bis heute nicht aus dem Kopf gegangen ist. Und das Ekligste, was ich angefasst habe.
Das ist halt echt, das ist echt schwer. Ich ekel mich auch wirklich äußerst selten nur.
Ja, geht mir genauso. Also Ekel ist...
Ich finde, also wo ich mich ekle, ist Gerüche. Bei Gerüchen ekle ich mich. Ja. Also es angucken kann ich eigentlich alles. Gerüche sind was mich wirklich mitnimmt. Und das ist also der ekligste Geruch, den ich kenne. Das ist so dieser Schnaps-Ammoniak-Zigarettengeruch, den Obdachlose manchmal verströmen.
Mhm.
Das ist wirklich was, wo sich mir alles verkrampft und wo ich wegrennen muss. Also wo ich wirklich schnell weg muss, um mich nicht zu übergeben. Also das ist was richtig heftig Ekel bei mir auslöst.
Bei mir ist das ein Klo. Kennst du solche Klos, die von Kettenrauchern bewohnt werden, die ausschließlich Ernte 23 rauchen oder Rothändle? Stell dir diesen Geruch vor, der auch noch so eingesunken ist in 20 Jahre alten Zeitungen, die neben dem Klo liegen.
Ja, aber das würde mich, ja, den kenne ich, aber also, das nimmt mich
da
nicht so mit.
Da kommt es mir hoch, ja.
Ich finde auch Verwesungsgeruch nicht, also der ist fies, aber nicht so schlimm. Ich habe allerdings auch noch keinen Verwesungsgeruch einer Leiche gerochen, die mehrere Monate in ihrer Wohnung vergessen wurde oder sowas. Mhm. Da ändere ich dann vielleicht nochmal meine Meinung. Tatsächlich ist das Ekligste, was ich so kenne im Alltag, dieser Geruch, den manchmal Obdachlose verströmen. Das macht mich wahnsinnig. Also da muss ich dann auch sofort den Zug verlassen aus der Bahn. Es gibt ja sehr viele Leute, die sagen, Alter, stinkt der. Und können das dann aber ignorieren weiterhin. Das schaffe ich nicht. Das drückt mich dann wirklich zu sehr zusammen. Und das Ekligste, was ich hier angefasst habe, weiß ich nicht.
Ich bin mit Anfassen eigentlich relativ tolerant, was so die Ekligkeit angeht. Hast du schon mal eine Quallenschlacht gemacht? Ich glaube, wir hatten das Thema schon mal.
Quallenschlacht habe ich nie gemacht.
Also tote Quallen, die halt nicht mehr brennen, die fasse ich total gerne an. Die werden von vielen Leuten als super eklig und so weiter bezeichnet, aber Glibber in Form einer Qualle ist etwas total Schönes, finde ich.
Das ist halt,
diese ganzen Slime-Sachen, die bei den Kindern so beliebt waren.
Genau, mit
ich auch.
Würmern drin und ohne Würmer, genau.
Ja.
Das ist halt, also ich würde halt bestimmte Sachen gar nicht erst anfassen, weil ich denken würde, das fasst sich eklig an. Also Stuhlgang. Also Scheiße. Scheiße würde ich halt nicht anfassen, weil das noch nicht mal, weil es sich eklig anfasst, sondern weil es wiederum unangenehm riecht und dann hört meine Hand nicht auf zu stinken.
Ja.
Das hört ja nicht mehr auf zu stinken, wenn du mal Scheiße angefasst. Das ist ja furchtbar. Mhm. Hast du dir mal auf die Hand gefurzt?
Nee.
Mach mal. Das ist so ekelhaft. Ja, nee, bei mir sind es Gerüche. Mich kann man mit Gerüchen fertig machen. Ja. Frage von Jan. Wie kriege ich einen Polen dazu, mir den Preis zu zahlen, den ich haben will? Hintergrund: Ich habe meinen Anzug samt Weste in eine Reinigung gegeben. Die Weste ist verloren gegangen. Nun verhandle ich mit dem polnischen Besitzer um den Schadenersatz. Mir ist dabei eine sehr konfuse Gesprächsführung und Verhandlungsstrategie aufgefallen. Wie kriege ich, was ich will? Oder wie kann ich einen Polen hacken?
Um Gottes Willen.
Wie verhandelt der Pole? Gute Frage. Der Deutsche verhandelt sehr simpel. Zum Deutschen sagt man, das kostet 8,50, dann zahlt er das. So verhandeln Deutsche. Aber wie verhandeln Polen?
Ich weiß nicht, wie genau Polen verhandeln. Ich habe eigentlich über Polen nie als große Verhandlungskünstler nachgedacht, weil eigentlich allein schon der Prozess des Verhandelns etwas ist, was den Polen widerstreben sollte. Weil da muss man ja irgendwie zu seinen Stärken stehen und sie alle auf den Tisch hauen und sagen, ja, das sollte es dir wert sein, so und so viel dafür zu bezahlen. Mhm. Ja? Und das passt überhaupt nicht zum polnischen Charakter. Der polnische Charakter ist ja an sich so total bescheiden und schämt sich für Selbstpräsentation und für und scheut überhaupt so dieses nach außen hin zeigen, was man hat und einen Wert einfordern und so weiter. Natürlich ist ein geübter Kaufmann oder jemand, der halt Verhandlungen beruflich führen muss, da anders und ein bisschen abgestumpfter, aber
ich habe gerade den Verdacht, dass eine gute Verhandlungsstrategie sein könnte. Also wenn ich mit Polen verhandle, könnte eine gute Strategie sein, zu sagen, 8,50? Wollen Sie mich beleidigen?
Ja, das wäre super. Ja. Weil der Pole dann sagen würde, um Gottes Willen, genau. Beleidigen. Nein, genau. Auf gar keinen genau. Fall.
Jetzt habe ich dich, mein Freund.
Das, so hackt man einen Polen. Das ist fantastisch. Ja.
Lass uns nach Polen fahren und verhandeln. Vielleicht irgendwas kaufen wir uns. Und dann sagen, ja, okay, nee, wir wollen es doch nicht haben. Wir wollten nur mal gucken, ob es funktioniert.
Ja, das dürfte wirklich.
Und dann sagt er nämlich, sehr, sehr ihr wollt gut. mich beleidigen? Und dann sagen wir, oh nee, hatten wir jetzt gar nicht vor. Janis mal wieder. Ein Gedankenexperiment hat er mitgebracht. Ihr dürft euch einem eurer Sinne bzw. Sinnesorgane aussuchen, das durch magische Weise permanent sehr stark verstärkt wird. Dafür müsst ihr aber auf einen anderen Sinn bzw. ein anderes Organ komplett verzichten. Welches wäre das und warum?
Verstärkt.
Also meine Ohren würden verstärkt, dafür müsste ich aber auf die Nase verzichten oder sowas, ne?
Mhm.
Ja.
Oh, ich nehme verstärkte Augen und verzichte auf den Hörsinn. Den brauche ich nämlich überhaupt nicht.
Ich nehme verstärkte Augen und verzichte auf. Ui, ich überlege gerade, ob ich auf den Geschmackssinn verzichten würde. Ja, ich glaube, ich
dann
könnte
musst
auf den Geschmackssinn verzichten.
Leider auch auf den. Ja.
Ich könnte auf den Geschmackssinn verzichten. Ja. Ja. Ich nehme verstärkte Augen und verzichte auf den Geschmackssinn. Mein Geruchssinn behalte ich ja, das heißt, ich kann die guten Sachen noch riechen.
Mhm.
Ja, das, so machen wir das. Genau. Weil Geschmackssinn ist zwar super, aber ich würde halt lieber immer gut gucken können, als immer schmecken. Ja.
Ja, gucken ist cool.
Aber es ist halt die Frage, ist es nur verstärkt? Also sehe ich dann mehr und kriege trotzdem irgendwann einen grauen Star oder bleibt der graue Star auch aus? Das müsste schon geklärt sein.
Ja.
Weil sonst ist es ein schlechter Deal. Ja, nee, sie können Infrarot sehen, aber sie erblinden trotzdem. Super. Oh. Aber dann schmeckt ja das Brötchen gar nicht mehr. Ja, hättest du dir ja vorher überlegen können. So einfach ist das.
Mhm.
Der Erik fragt, wie wichtig sind Tropes für das Schreiben eines Buches oder das Erzählen einer Geschichte?
Tropes.
Tropes. Was ist das?
Kennst du nicht die Seite TV-Tropes.net?
Nee.
Tropes sind einfach wiederkehrende Motive. Du hast zum Beispiel in jeder Comedy-Serie so den Typen, der nie was hinkriegt oder so.
Mhm.
Also so ein klassischer Loser wäre zum Beispiel ein Trope. Oder du hast einen weiblichen Charakter. Hier dieser Satz, gute Mädchen stehen auf böse Jungs.
Ja.
Das wäre auch so ein Motiv, was immer wieder in allen möglichen Serien, Filmen und so weiter ohne Ende, also im Grunde geht es um Muster. Um Muster in Produkten der Popkultur, die sich wiederholen und auf die man auch zurückgreifen kann, wenn man eine bestimmte Wirkung erzeugen möchte. Also das sind Sachen, die weiß unbewusst jeder, der irgendwie mal ein paar Sachen gesehen hat. Und die werden aber auch gezielt eingesetzt von Drehbuchautoren. Also auch die Farbe grün kann so eingesetzt werden. Oder es gibt bestimmte Konventionen, wie man die 60er Jahre darstellt in einer Komödie. Oder wie man die 80er darstellt. Oder wie man so politische Geschichten halt erzählt. Das sind halt Tropes.
Und wie wichtig sind die für das Schreiben eines Buches?
Wie wichtig sind die für das Schreiben eines Buches? Sehr wichtig. Für mich ist das immer eine Inspirationsquelle. Beispiel, ich hatte eine vage Idee für einen Charakter, der ständig so krumme Dinger schiebt.
Mhm.
Der halt mit irgendwas handelt, aber es ist halt nicht alles so koscher, irgendwie ist das ein halber Betrüger und so weiter. Und um mehr herauszufinden über diese Art von Charakter, habe ich mir den passenden Trope auf TV-Tropes.net ausgesucht. Das war dann irgendwie der Schlangensalbenverkäufer oder so. So hieß dieser Trope. Und dort werden auch immer Beispiele aufgelistet von Filmen, von Serien, von Comics, von animierten Filmen, von Literatur, sogar von Real-Life-Beispielen, wo dieser Typ repräsentiert ist. Mhm. Und dann schaue ich mir das einfach an. Wenn ich zum Beispiel sehe, über so einen Charakter ist ein ganzer Film entstanden, das spielt da halt die Hauptrolle, dann gucke ich mir den Film an und sensibilisiere mich für diesen Charakter oder für diese Art von Mensch. Also ich schaue, was kann nur so einem passieren? Oder in was für typische Situationen gerät denn so einer, der so etwas macht? Gibt es vielleicht Muster, aus welchen sozialen Schichten solche Menschen kommen? Und auf diese Weise orientiere ich mich halt, verschaffe ich mir Orientierung so über die Art und Funktion einer Figur, die ich entwickle. Das heißt, es ist immer eine Hilfe, aber ich benutze es nie so im Sinne von eines Baukastens.
Ich wollte gerade fragen, könnte man theoretisch, könnte man das aber theoretisch, also könnte ich hingehen und sagen, okay, ich nehme die Tropes modular und setze eine Sitcom zusammen daraus. Und die würde dann auch funktionieren.
Absolut. Mhm. Und du kannst das, auch an jeder Serie kannst du diese, wenn du dich erst mit diesen Tropes befasst hast, siehst du sie überall und du kannst keine Serie mehr schauen, ohne zu sehen, okay, diesen Charakter haben sie jetzt da eingeführt, weil das ein Comic Relief ist. Mhm. Zum Beispiel in Breaking Bad, da gibt es ja diesen Saul Goodman, diesen Anwalt, der irgendwie total abgedreht und lustig ist. Und seine Funktion in dieser Serie ist einfach, diese extrem schwere, ernste Atmosphäre immer wieder aufzulockern.
Also der Comic Relief ist ein Trope?
Ist ein Trope, ganz genau.
Okay. Ah ja, dann habe ich es jetzt verstanden. Ha, wieder was gelernt.
Ja, also cool. Die Seite empfehle ich auch wirklich jedem, der gerne so schmökert und sich in Fan-Nerdereien verzettelt und so weiter. Das ist wunderschön. Und was du mal machen kannst, die haben nämlich zu jeder Serie auch ihre eigenen Trope-Auflistungen. Das heißt, wenn deine Lieblingsserie Community ist, gehst du auf diese Seite, gibst einen Community-Tropes und dann hast du alle Tropes und hast alle Charaktere aufgelistet und die Tropes, aus denen sie zusammengesetzt sind.
Herrje, will ich das wirklich?
Wenn ich etwas wirklich geil finde, dann will ich das. Nein, also es entzaubert jetzt nicht so viel, wie man meint, aber es ist einfach interessant, vor allem wenn man nachts nicht einschlafen kann oder so, kann man sich da so ein bisschen durchfühlen. Das macht viel Spaß.
Frage von Patricia. Quatsch, warum steht denn da Patricia und unten Clara? Seltsam. Ihr müsst, sag mal Mädels, ihr müsst dann auch euch für eine Identität entscheiden. Das ist ja, da wird man ja verrückt von. Hey, schreibt Clara. Diese Frage geht an Holgi. Sorry, Tiffy. Im Katastrophen-Blue Moon hast du angedeutet, dass du wüsstest, wie man sicher mit 14 in Clubs ab 18 kommt. Leider wurde das dann nicht weiter besprochen. Also, wie kommt man denn minderjährig in jede Disco? Würde Clara gerne wissen. Soll ich es verraten?
Ja, verrat es doch.
Ich weiß natürlich nicht, ob man sicher da reinkommt. Nee, erzähl du doch mal, wie du als Mädchen mit 14 in eine Disco gekommen bist. Oder 15 oder 16 oder 17.
Ich?
Ja. Du bist gar nicht hingegangen.
Gar nicht?
Ach, du bist gar nicht
rein?
Okay.
Natürlich nicht. Nein, ich war kein Disco-Gänger. Ich war nur ein einziges Mal in der Disco. Und das war mit 13 oder 14. Und das war in einem Jutze unten im Tanzkeller. Und um 21 Uhr war die Sause auch zu Ende. Also ich hatte das Problem nicht. Ich bin
Jugenddisco in Lechenich.
In Filme bin ich reingegangen, die ab 16 waren, obwohl ich erst 13 war. Aber das war kein Ding, weil ich immer sehr groß war und als älter halt.
Ja, wenn man groß ist, das hilft. Also Größe hilft auf jeden Fall. Ich habe diesen Trick gelernt von zwei, ich weiß gar nicht, wie alt sie waren, 15, 16, 17-jährigen Mädels, in der Bummelbahn von Bad 9 A. Ahrweiler. Ich weiß gar nicht mehr, wo ich hingefahren bin. Wir saßen da so, also die saßen da auf so einem Viererding, ich auf dem Viererding auf der anderen Seite des Ganges und die haben die ganze Zeit irgendwie ihr scheiß Handy plärren lassen. Und irgendwann meinte ich, ey Mädels, macht das mal bitte aus, sonst mache ich mit. Und dann meinten sie halt, ja, dann mach halt mit. Und dann habe ich halt mein Telefon rausgeholt und habe meine Musik laufen lassen und meins war lauter. Und naja, und irgendwann fanden wir das dann halt lustig, dann haben die mir noch was von ihrem Bier abgegeben und dann Spaß gehabt und gequatscht. Und die erzählten dann halt, naja, eine Fahrkarte haben wir auch nicht, Darum haben wir die Pumps an und die tiefen Ausschnitte, weil dann muss man immer nicht bezahlen. Also es halt, meint halt, ja, wenn dann Controlletti kommt und sagt, hier Fahrscheine bitte, dann blinkst du halt ein bisschen mit den Augen und dann sagt er, dann löse mal einen nach. Also du musst halt diese 40 Euro oder wie viel das kostet nicht bezahlen, weil du schwarz gefahren bist. Mhm. Und so kam man dann ins Gespräch und von denen habe ich dann auch gelernt, wie der Trick mit der Disco ist. Und der Trick mit der Disco ist so, also Diskotheken ist daran gelegen, viele Frauen drinnen zu haben. Ja, es ist immer besser. Also viele Frauen irgendwo zu haben, ist immer besser als viele Männer irgendwo zu haben. Gilt für alle Lebensbereiche. Außer vielleicht für, weiß ich nicht, irgendwas, was nur Männer können, im Stehen pinkeln oder so. Also viele Frauen ist immer gut. Das wollen Diskotheken auch. Diskotheken wollen viele Frauen drin haben und wenn dann genauso viele Männer da sind, ist okay. Aber die gucken immer als erstes darauf an der Tür halt auch, sind da Frauen. Also Frauen werden sowieso schon mal bevorzugt behandelt an der Diskothekentür. Jetzt hast du halt das Problem, du kannst da sehr viele Frauen drin haben, dann kann aber passieren, dass sie alle 16 sind. So, jetzt möchtest du natürlich, wenn irgendjemand kommt und sagt ja hier Ausweiskontrolle, also wenn dann mal das Ordnungsamt oder die Polizei einreitet, möchtest du halt irgendwie sagen können, ja Entschuldigung, aber mir war überhaupt nicht klar, dass die so jung ist, gucken sie doch mal, wie die aussieht. Das heißt, du musst dich irgendwie auf eine Weise mit Symbolen ausstatten, die zu Erwachsenen gehören. Und das hat die gemacht. Die hat gesagt, der Trick ist eigentlich ganz einfach. Ich habe von einem Freund, der arbeitet im Autohaus, habe ich hier diesen Audi-Schlüssel. Das ist einfach ein Autoschlüssel. Habe ich hier diesen Autoschlüssel. Ich nehme dann immer, wenn ich in der Schlange stehe, habe ich halt in der Hand, weil man will ja mit nicht so viel Zeug reingehen in die Disco, habe ich in der Hand halt immer mein Portemonnaie, eine Packung Kippen und den Autoschlüssel. Den halte ich in der Hand, so dass der Türsteher das sieht. Mhm. Und annehmen muss, weil der muss ja auch eine relativ schnelle Entscheidung treffen, der muss halt annehmen, da, du bist, die ist mit dem Auto hier. Zack, geht die Tür auf. Meinte, es würde sehr zuverlässig funktionieren.
Sehr gut, das super, ist sehr oder? Gut.
Super, die meinte ich einfach nur begeistert. Dieser blöde Autoschlüssel. Portemonnaie, Packung Zigaretten und der Autoschlüssel und der Türsteher winkt dich durch.
Ja.
Klar, wenn du aussiehst wie 14, wird er wahrscheinlich nochmal sagen, immer, hast du vielleicht doch mal einen Ausweis. Aber wenn du einigermaßen, also wenn du, ich meine, wer ist heutzutage in der Lage, eine 16-Jährige von einer 19-Jährigen zu unterscheiden? Das geht ja fast gar nicht. So, und an der Tür stehen dann natürlich auch nicht die Leute, die den Unterschied machen könnten. Weil wer selber 18 ist, der kann das. Ja, wer selber 18 ist, kann sagen, nee, die ist 16, die ist 19. Da stehen aber die Typen, die sind 35, die können das nicht mehr. Mhm. Für die sind das alles knackige, kleine, alte. Weißt du so?
Ja, ja.
Ist knackig, darf rein. Und ja. Und das halt mit dem Autoschlüssel. Woher bekommt man Autoschlüssel, die plausibel aussehen?
Von Papa.
Vom Schrottplatz.
Ah.
Ganz einfach. Gehst du auf den Schrottplatz, sagst, hier, ich weiß ich nicht, darf ich mal gucken oder so? Und dann läufst du halt rum und kannst, bei vielen Autos stecken die sogar, die Schlüssel. Dann kannst du die dann abziehen. Mhm. Weil die sind halt eh nicht verwendbar mehr. Ja, auf dem Schrottplatz kriegst du so Autoschlüssel. Das war der Trick, wie man in die Disco kommt, obwohl man nicht 18 ist. Ob der funktioniert, ich bitte um Rückmeldung. Also funktioniert bei Mädchen, bei Jungs funktioniert sowieso nicht. Jungs kommen nicht in die Disco und das ist auch gut so. Aber vielleicht haben wir ja ein paar weibliche Hörer, also ein paar Hörerinnen unter 18, die gerne in die Diskothek gehen und diesen Autoschlüsseltrick ausprobieren wollen.
Mhm. Oder weitere Tricks mit uns teilen möchten.
Das wäre natürlich super. Das wäre wirklich super. Kommen wir zur obligatorischen Schlussfrage von Leisure. Der ja eigentlich gar nicht Leisure heißt. Ich weiß gar nicht, habe ich dir das schon mal erzählt?
Ich habe dich irgendwann mal.
Der heißt Esurel. Aber ich habe irgendwie, weiß ich nicht, das, ne, wenn man so flüchtig liest auf Twitter, ich habe immer gedacht, der heißt Leisure. Jetzt heißt
ach so,
halt
der Esurel, den kenne ich sogar.
Siehst du?
Ja.
Ja, der ist, ja. Naja, das ist die obligatorische Höflichkeitsfrage von Leisure, die jetzt am Schluss dieser Ausgabe der Vrindheit kommt. Wie geht's uns denn, Alexandra?
Mir geht's gut, obwohl wir uns gerade in einer Jahreszeit befinden, die echt scheiße ist. Also in einem, in diesem sehr hässlichen Zeitraum, wenn der Herbst schon gegangen ist, der Winter aber noch nicht da ist. Das stürzt mich oft beim Blick aus dem Fenster in eine tiefe Depression.
Mich auch, und es geht mir dieses Jahr auch besser als all die Jahre vorher. Das ist echt seltsam.
Mhm.
Ich habe schon überlegt, ich habe halt so viel um die Ohren, also ich bin halt nur unterwegs und am Machen und am Arbeiten und ich bin halt die ganze Zeit busy. Vielleicht liegt's daran, dass ich halt so viel um die Ohren habe, dass ich mich noch nicht mal der Melancholie hingeben könnte gerade. Aber das ist echt bemerkenswert, dieses Jahr geht's mir auch besser. Ja. Und sonst?
Sonst ist auch cool, ein bisschen Schreibblockade, ein bisschen Migräne, ein bisschen schlechte Ernährung. dem Körper geht's auch nicht mehr so gut. Also alles bestens.
Alles bestens. Ja, bei mir auch. Also ich kann nicht klagen. Das Einzige, das was eben wirklich schlimm ist momentan in meinem Leben, ist, meine Küche ist immer noch nicht fertig. Mit der ich im September angefangen habe und die eigentlich Mitte Oktober hätte fertig sein sollen. Die ist immer noch nicht fertig und nächste Woche geht's da weiter. Nächste Woche ist hier wieder Baustelle und der Boden wird saniert.
Mhm.
Und das ist echt, das geht mir so auf den Sack. Das geht mir so unglaublich. Ich bin, glaube ich, dieses Jahr von nichts so genervt gewesen wie von dem Umstand, dass ich keine Küche habe. Das mache ich nie wieder. Ich werde nie wieder im Leben, werde ich in einer Wohnung, in der ich selber lebe, die Küche aus- und wieder einbauen. Das mache ich nie wieder.
Ja.
Das ist so schlimm. Egal. Bevor ich jetzt noch 100-mal sage, wie schlimm das ist, können wir ja dieses Trauerspiel auch beenden. Also das Trauerspiel. wann hören wir uns denn eigentlich wieder? Ach, weil ich bin ja dann mal 2 Wochen, ich mache ja tatsächlich 2 Wochen komplett frei und
ja, genau, warte.
Dann hören wir uns irgendwann im Dezember hören wir uns wieder.
Ja, irgendwann Mitte Dezember war das, glaube ich. Also nicht die, oder?
Ich weiß es nicht. Das steht ja dann auch im Live-Kalender. Warte mal.
In der ersten Dezemberwoche werden wir uns hören, und zwar am 8. Dezember.
Siehst du, dann am 8. Dezember. Vielen Dank, Alexandra.
Vielen Dank, Holger.
Und vielen Dank, Publikum, für die Aufmerksamkeit.
Tschüss.
Ist nicht tot.